ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 45. Heute darf ich begrüßen Franz.
Hallo.
Uli.
Hallo.
Ja, und wir wollen uns heute hauptsächlich mal mit Headless CMS beschäftigen, weil wir da quasi einen Experten sitzen haben, nämlich den Franz.
Ach so, ich habe gehört, du meinst
und den Uli.
Ich beschäftige mich seit letzter Woche mit Headless CMS.
Sehr gut. Franz, erzähl mal kurz, wie kommst du dazu, was machst du?
Ja, also ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit Headless CMS. Ich komme eigentlich aus der klassischen Webentwicklung, Webseiten, Apps, Intranets und so weiter und hatte irgendwann das Gefühl, dass diese klassischen Content-Management-Systeme nicht mehr ganz so den Projektanforderungen entsprechen. Und da ist dann
Stichwort Apps und so weiter.
Genau, zum Beispiel Stichwort Apps, aber auch vielleicht Content, der an einer Stelle zwar verwaltet wird, aber an verschiedenen Stellen angezeigt wird. Das geht sich dann, oder ging sich auch früher mit WordPress oder Drupal oder mit solchen Systemen nicht mehr ganz so aus. Mhm. Okay. Und daraus ist ein bisschen die Idee entstanden, ein Headless CMS zu entwickeln. Und zu der Zeit, also vor eineinhalb Jahren, wie ich damit angefangen habe, gab es auch schon einige Systeme in die Richtung, aber noch nichts wirklich Brauchbares Open Source. Und ich habe mir gedacht, kann man mal ein bisschen schauen, was da so geht.
Also Unite CMS ist Open Source.
Genau.
Unite CMS hast du ja
noch gar nicht erwähnt.
Ja, das ist vielleicht noch spannend.
Entschuldigung, was ist denn Unite CMS?
Ich habe vorgegriffen.
Genau, also vor eineinhalb Jahren habe ich mit Unite CMS angefangen, mit der Entwicklung. Das ist ein Open Source Headless CMS mit einer GraphQL API. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptprojekt für die seit den letzten eineinhalb Jahren circa. Und daraus ist mittlerweile auch eine Firma entstanden. Und ja, wir entwickeln dieses CMS und schauen, dass das langsam mal Richtung einer ersten stabilen Version kommt. Mhm.
Meine erste Frage bei Open Source ist eigentlich immer, wird es Open Source bleiben?
Ja.
Okay, das ist der Plan.
Ja.
Wer contributet da? Seid das momentan nur ihr oder gibt es da schon eine Community rundherum, die...
Es ist noch klein, es ist noch überschaubar.
Okay.
Aber es gibt Developer in Deutschland, in Australien und ein paar verteilt, die contributen. Und es gibt eine größere Anzahl, die zumindest Issues erstellen, die es verwenden und die damit arbeiten. Aber es ist alles noch sehr überschaubar.
Okay. Naja, aber immerhin.
Genau, und das ist aber schon auch der Plan, dass das größer wird, dass wir es auch auf Meetups vorstellen und dass das Ganze mehr Bekanntheit bekommt.
Ja, ja. Ist das Ganze schon stable, also ich sage jetzt einmal in Produktion im Einsatz?
Ja, also es ist in einigen Projekten schon in Produktion im Einsatz. Mhm. Es fehlen einfach noch ein paar Features, die für unsere 1.0-Version, die wir anstreben, relevant sind.
Okay.
Aber die Features, die fertig sind, sind stable und werden auch schon im Einsatz verwendet.
Okay.
Ja. Und technologisch vielleicht nur ganz kurz, Basis ist PHP mit Symfony und eine MySQL-Datenbank im Moment, weil wir da spezielle MySQL-spezifische Funktionen verwenden, aber in Zukunft wollen wir dann noch Richtung MariaDB und Postgres und so weiter gehen.
Es gibt MySQL-spezifische Features, die MariaDB nicht hat?
Es gibt die schon noch in anderen Datenbanken, aber sie heißen anders und da muss dann,
also, dann
das
dann
Mapping geschrieben werden.
Abstraktionsebene einführen. Mhm. Okay.
Genau. Können wir vielleicht, weil ihr seid schon, ihr geht schon in technische Details
vor,
zwischen MariaDB und schlag mich tot. Was ist ein Headless CMS?
Ja, das ist eine gute Frage.
Schon, oder?
Ja. Also, soll ich mich einmischen?
Ja. Weil Headless? Naja, berechtigte Frage.
Ja, eigentlich finde ich auch den Begriff Headless CMS total blöd.
Schon, oder?
Weil es ist genauso wie Serverless. Ja. Ich meine, das läuft ja trotzdem auf irgendeiner Kiste.
Genau. Ja. Also wir reden auch meistens von Decoupled CMS und nicht von Headless.
Ist viel schöner.
Ja. Oh, das ist nett.
Denke ich mir auch, ist ein eleganteres Wort für das Gleiche. Ja, und es beschreibt auch ein bisschen mehr, was das eigentlich macht, weil... Mhm. Wenn man sich eine Website anschaut, würde man meiner Meinung nach sagen, der Head ist das Backend und der Body ist das Front, würde ich so sehen. Und deswegen ist eigentlich Headless genau der falsche Ansatz. Aber das ist...
Ja, stimmt eigentlich.
Ja, wobei, stimmt eigentlich. Philosophisch wären wir erst in einer Stunde.
Ja, nach dem dritten Bier dann. Nein.
Ja, dann können wir das dann wieder aufgreifen vielleicht.
Genau.
Ja. Okay, aber das heißt, es ist einfach entkoppelt vom Frontend.
Genau, im Grunde.
Das CMS kümmert sich ums Frontend eigentlich gar nicht.
Genau, was rauskommt, ist nicht HTML, sondern was rauskommt, ist eine API.
Ja.
Das ist eigentlich die Definition von einem Headless CMS. Und damit kommen aber einerseits viele Möglichkeiten und andererseits auch viele Probleme, die man jetzt so mit der klassischen WordPress-Seite nicht kennt.
Gut, mit einer WordPress-Seite will man auch eine Webseite erstellen. Also
genau.
Damit will man eigentlich kaum irgendwas anderes befeuern.
Ja, vor allem wenn du eine App damit befeuern willst, dann brauchst du wahrscheinlich 200 Module, die dir am Schluss daraus ein JSON machen.
Unmöglich, ja, ja. Ich weiß es gar nicht.
Wahrscheinlich, ja, nein, das, verrückt. Ja. Also du musst, ja. Ja.
GraphQL.
Ja.
Was ist es, was tut es und warum GraphQL?
Also grundsätzlich ist es eine API Query Language. Und erlaubt einfach definiert über eine API Daten zu bekommen und zu schreiben. Und es hat bei uns zumindest als Entscheidung eine klassische REST API abgelöst, weil wir einfach viele Projekte damit machen wollen mit UnitedCMS. Das ist auch ein bisschen die Idee, wo das Backend gar nicht irgendwie entwickelt werden muss, sondern wo ich im Backend nur Daten speichern und verwalten kann. Mhm. Und das Frontend bekommt dann die Aufgabe, sich mit den Daten was zu machen. Und auch viel Business-Logik wandert ins Frontend. Das ist auch so ein bisschen eine Idee, die man auf einem Headless-CMS aufbauen kann. Und dadurch muss auch das Frontend viel mehr verschiedene Datenendpunkte ansteuern und auch viel komplexere Anfragen stellen. Und jetzt hätte man mit einer klassischen REST-API viele verschiedene Endpointe ausprogrammiert. Mhm. Das heißt, die Business-Logik bleibt im Server und der Client holt sich die nur und mit GraphQL verlagert man das ein bisschen hin. Und man kann sich das ähnlich wie mit SQL vorstellen. Der Client kann einfach dann gewisse Abfragen gegen den Server fahren und bekommt dann Daten zurück. Und der zweite große Unterschied ist, dass diese Daten in einem Graphen zurückgegeben werden, wo ich an verschiedenen Stellen, also wenn man sich vorstellt, alle Daten in meinem CMS sind miteinander vielleicht verbunden, dann kann ich an verschiedenen Stellen in diesen Graphen eintauchen und mich durchhandeln und beliebig genestete Daten bekommen.
Mhm. Also ich kann Joins machen, sage ich jetzt mal auf die
facto,
einfachste,
ja,
Art und Weise. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich eigentlich viel zu viele Daten holt, die ich im Frontend vielleicht gar nicht brauche?
Eigentlich ist die Idee genau andersrum. Also wenn ich jetzt eine klassische REST-API habe, ohne Filterfunktionen, ja, bekomme ich einfach mal alle Daten.
Ja.
Und also GraphQL ist ja von Facebook entwickelt worden. Und da war auch genau die Idee, im Facebook-Feed habe ich ein Social-Media-Posting, drunter habe ich Kommentare und von dem Autor oder der Autorin vom Kommentar vielleicht das Profilfoto. Und das ist mit einer klassischen REST-API relativ kompliziert nur möglich, mit mehreren Requests, wo man sehr viele Daten holt, ohne dass man sie braucht. Mhm. Und bei GraphQL ist die Idee, dass ich mir genau exakt diese Daten auch verschachtelt hole, die ich an dieser Stelle im Frontend brauche und gar keine Ebene mehr dazwischen brauche, die mir, weiß nicht, die Daten holt, in ein JavaScript-Array umwandelt oder sonst was, sondern an der Stelle, wo ich die Daten anzeige, hole ich sie mir.
Mhm.
Das ist ein bisschen so die Idee von GraphQL.
Okay.
Das ist eh... Ich habe mir ein paar Headless CMS angeschaut, die es so gibt. Das ist eh quasi durchgängig mit GraphQL. Also die sind ja alle im Prinzip relativ gleich,
ähnlich,
über das,
ja,
sollten also wir dann eh noch reden,
genau,
was so die Unterschiede sind.
Ja, es gab schon einige Headless CMS schon länger, aber keins mit GraphQL, weil das auch einfach erst eine recht neue Idee ist eigentlich.
Mhm. Okay. Nur kurz noch zu GraphQL, da werden JSON-Daten herumgeschickt.
Ja, grundsätzlich ja, aber die Abfragesprache, also was ich an den Server sende, ist in einem eigenen Syntax. Das ist nicht JSON, sondern...
Ist ein eigener Syntax, aber schicke ich den als
HTTP-Post.
Als Post drüber.
Genau.
Okay.
Oder ich glaube, theoretisch wäre es laut dem Protokoll auch als GET möglich, aber das ist de facto der Standard, weil man auch größere Datenmengen verschickt.
Ja, okay. Aber... Zurück bekomme ich dann ein JSON. Oder kann ich mir aussuchen, was ich weiß nicht. Wäre ein XML auch möglich?
Ich glaube, dass es schon definiert ist, dass ein JSON zurückkommt.
Okay.
Also zumindest bei uns ist es so und auch eigentlich bei allen anderen APIs.
Ja, macht doch Sinn.
Ja, ja.
Das war jetzt nur eine.
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, nein, es ist schon einfach immer ein JSON.
Okay. Gut. Kann ich auch Daten schreiben?
Ja, genau. Also Daten können
oder
abgefragt werden oder auch geschrieben werden.
Also ich habe ein und auch erstellt werden. Also ich habe auch das typische CRUD, also Create, Read, Update, Delete.
Genau, also in der GraphQL-Welt ist das Ganze in Query und Mutations unterteilt. Mhm. Das heißt, alles, was schreibt, ist unter Mutation und alles, was liest, ist unter Query. Und dort habe ich dann verschiedene, also bei UniteCMS zum Beispiel haben wir einfach die klassischen Create, Read, Update, Delete. Aber es sind noch andere Funktionen möglich. Okay. Also
Und ich kann ja eigentlich schon auch schon abhängige Daten hin, also genestete Daten hinschicken. Also ich könnte theoretisch einen Post mit einem Kommentar schon hinschicken und sage, erstellen wir den.
Genau. Das ist aber durch GraphQL selber noch nicht definiert, sondern je nachdem, wie man halt diese API aufbaut, ist das möglich.
Okay.
Bei UniteCMS zum Beispiel machen wir das so, dass wir relativ viele Daten, die zusammengehören, auch gemeinsam speichern, in einer Binary JSON SQL-Tabelle, also eine Zelle. Und das heißt, bei uns werden sehr viele Sachen, also sehr viele Daten mal grundsätzlich gemeinsam gespeichert. Wenn ich jetzt aber sowas wie Kommentare hätte, wären es bei uns schon mehrere Requests oder auch mehrere Mutations, die in einem Request möglich sind.
Mhm. Okay, das ist, ich kann mehrere Befehle quasi mit einem Request absetzen, die dann nacheinander abgearbeitet werden.
Genau.
Okay.
Das ist grundsätzlich möglich. Was GraphQL aber eigentlich auch hergibt, wäre auch vielleicht, dass man sich überlegt, einen speziellen Datenpunkt zu schreiben, wo ich dann gleich Kommentare mitgeben kann. Mhm. Das ist also, der Input ist beliebig verschachtelbar. Es ist mehr die Logik dahinter, die das dann abhandelt, klarerweise.
Okay. Aber die Datenstrukturen sind vorgegeben. Die muss ich vorher im UniteCS natürlich, es ist jetzt keine dokumentenbasierte Geschichte, die vielleicht in einem MySQL irgendwie abgebildet ist, sondern die Datenstrukturen werden vorher konfiguriert im UniteCMS und mit denen kann ich dann arbeiten.
Genau, also in UniteCMS kann ich die ganzen Datenstrukturen konfigurieren.
Mhm.
Das heißt, ich muss nichts am Source Code ändern, sondern das ist einfach konfiguriert, werden dann einerseits ins Filesystem als ein Dokumentenschema, eine JSON-Datei gespeichert, andererseits werden sie zu einem Datenbankschema.
Okay, das wird dann wirklich eine Tabelle erstellt?
Nein, sondern also auch das Datenbankschema ändert sich nicht, wenn ich die Datenstruktur ändere, sondern wir arbeiten halt sehr viel, wie gesagt, mit diesen nativen JSON-Datentypen. Und das heißt, alles, was in einem Content, zum Beispiel alle Feldwerte von einem Content, werden gemeinsam gespeichert.
Okay.
Und das war eine von den großen eigentlich Designentscheidungen ganz am Anfang.
Mhm.
Und wir haben uns dafür entschieden und es funktioniert auch performancemäßig sehr, sehr gut.
Das heißt, ich habe eine komplett flache Datenstruktur in der MySQL-Datenbank.
Ich habe verschiedene Tabellen, aber sobald ich bei dem Punkt Content angelangt bin, die unterste Ebene quasi, sind alle Felddaten von diesem Content gespeichert.
Okay.
Zusätzlich gibt es noch sowas wie die ID, Create, Update, Datum, aber die ganzen Felddaten sind gemeinsam gespeichert.
In einer Tabelle?
In einer Zelle.
In einer Zelle. Ah, okay. Ja.
Also es ist quasi eine...
naja, ich frage gleich nach. Ich frage gleich nach, weil mir wird es gerade zu kompliziert.
Also ein bisschen die Idee, die die letzten, 7, 8 Jahre aufgekommen ist mit solchen NoSQL-Datenbanken wie MongoDB und so weiter, verbunden aber mit, dass wir trotzdem die SQL-Sicherheit haben auf den oberen Ebenen. Also zum Beispiel bei uns gibt es eine größere Struktur mit Organisationen, Domänen, Content-Typen und so weiter. Und das ist alles über Fremdschlüsseln abgesichert.
Mhm.
Auch die Datenintegrität ist abgesichert. Aber ab dem Punkt Content in Wirklichkeit bei uns betrachten wir alle Felddaten einfach nur als JSON-Objekt.
Okay.
So kann man
sich das vorstellen. Und die kann ich über SQL abfragen?
Ja. Genau. Und da kommen...
Was für eine MySQL-Version muss man da einsetzen, dass das
5.7.
Ah ja.
Ab 8 wird es besser.
Okay. Und wenn wir gleich bei Versionen sind, PHP-mäßig?
7.1.
7.1. Ja. Okay.
Die umweltschonende.
Ja, ja. Also bald auch 7.2 und so, aber...
Ja, okay.
7.1 mal auf jeden Fall und
Ja.
Nein, also... Genau, und da kommen wir auch zu diesen spezielleren SQL-Funktionen, die dir einfach erlauben, Selects zu fahren, Where-Klauseln zu fahren, wo du auf genestete JSON-Values in einer einzelnen SQL-Zelle zugreifen kannst. Und da wird das Ganze ein bisschen komplexer und da fehlt uns einfach auch noch die Zeit, das für verschiedene Datenbanken zu portieren. Ja. Muss ich sagen. Also okay, es ist möglich, es bieten alle an, aber das werden wir irgendwann, nachdem die 1.0-Version released ist, schauen.
Angehen.
Ja. Ja. Oder eigentlich hoffen, dass das die PHP-Library, die wir verwenden, das irgendwann auch anbietet.
Achso, ja. Gut, okay, gut.
Also weil damit möchten wir uns auch nicht selbst beschäftigen.
Ja, ja, klar, klar, okay. Gut.
Ich habe eine Frage noch zu der Content-Ebene, die du sagst. Content-Ebene ist im Prinzip jeden Feldtyp, den du definierst, wo du Content reinknallst.
Content, also bei uns gibt es Content und Setting Types.
Ja.
Die kannst du beliebig anlegen und die bestehen aus beliebigen Feldern.
Ja.
Ja. Und ein Content-Objekt ist dann eigentlich die, beinhaltet alle Felddaten.
Mhm.
Und Feldtypen sind sowas wie Text, aber auch sowas wie Collection, sowas wie der Gutenberg-Editor, den es bei WordPress gibt. Da gibt es dann die verschiedensten Geschichten.
Okay. Okay, ich kann weil das wäre dann die nächste Geschichte. Wie schaut jetzt dann eigentlich das Backend aus, das UniteCS CMS daraus baut? Ne?
Mhm.
Also ich habe dann ein Web-based
Fangen wir vielleicht einen Schritt weiter vorher an, weil ihr habt ein Video auf der Webseite, wo so quasi UniteCMS mal eingerichtet wird. Das habe ich mir noch schnell angesehen. Was mich am meisten gewundert nicht, das CMS konfiguriert man am Anfang so quasi, indem man einfach nur ein großes JSON schreibt.
Genau.
Einfach eine Config, wie das Ding ausschauen soll. Nämlich wirklich Konfiguration der ganzen Inhaltstypen und so weiter und so fort. Ja. Alle Settings. Und dann ist das CMS auf einmal da.
Genau. Also eigentlich ganz konkret ist es nicht das CMS, sondern es ist eine Domäne in diesem CMS. Ja. Also du kannst dir verschiedene, jede Domäne ist auch ein API-Endpunkt.
Mhm.
Aber du kannst dir auf verschiedenen Ebenen einfach verschiedene Domänen noch anlegen und sagen, du hast eine für die Website, eine für den Blog zum Beispiel.
Ja, klar. Ja,
ja, aber das ist...
Was ich sehr, sehr praktisch finde.
Ja, das war aber auch eine große Designentscheidung am Anfang, wo wir uns auch überlegt haben, für wen bauen wir UniteCMS eigentlich, weil mein Co-Founder und ich, wir kommen beide aus der Drupal-Welt und in Drupal gibt es eigentlich in der Community drei Rollen. Da gibt es die Developer, da gibt es die Site-Builder und dann gibt es die User, sage ich einmal. Mhm. Und diese Site-Building-Rolle ist eigentlich sehr interessant, weil das sind Leute...
Lustigerweise, ich muss die unterbrechen, das ist die am schlechtesten abgedeckt ist in der Drupal-Welt. Meiner Erfahrung nach. Also es gibt extrem viele Developer, die Module schreiben und so weiter, aber diese Site-Builder, die suchst du vergeblich.
Ja,
das ist genau. Oder zu meinem Glück.
Ja.
Ich großer Site-Builder im Drupal war.
Ja, genau. Aber und deswegen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir haben uns bewusst auf jeden Fall bei Unite entschieden, dass wir diese Rolle nicht bedienen, gar nicht, sondern bei uns gibt es nur Developer oder User, die dann das Backend verwenden.
Also quasi Daten einpflegen.
Genau, also das sind die non-technical End-User. Für die bauen wir ein möglichst gutes User-Interface. Und wir sind aber nur Developer. Und diese Zwischenstufe mit, ohne jetzt JSON zu konfigurieren oder sonst was zu machen, mir eine Seite zusammenklicken zu können, sparen wir komplett aus.
Das würde ich jetzt so nicht. Also der Site-Builder ist ja nicht einer, der nur klicken kann.
Ja.
Da muss ich jetzt widersprechen. Mhm. Ja, also für mich ist die JSON-Konfiguration und die Möglichkeit, dass ich da zig Domains anlegen kann, als Site-Builder extrem interessant. Ja.
Okay, dann ist vielleicht das Site-Building falsch, ja. Aber was wir nicht ansprechen wollen, ist, du kannst die mit Plugins und ohne jetzt zumindest ein bisschen eine Ahnung von Technik oder JSON zu haben, kannst du bei der Seite nicht wirklich was machen.
Und das ist gut so.
Ja, und weil, was nämlich auch unsere Erfahrung war, dass sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Komplexität von einem klassischen CMS-Plugin kommt aus der Konfigurationsmaske, die du aber oft gar nicht brauchst, weil du im Endeffekt verwenden das sowieso nur normale User und erstellen du sowieso einen Developer. Und diese Zwischenstufe, also was zum Beispiel auch mich sehr, sehr lange sehr genervt hat, war die Feldkonfiguration in Drupal, die man sich zusammenklickt im User-Interface und danach versucht, das irgendwie als Konfiguration zu exportieren, damit man es in Git hineinbekommt.
Mhm.
Und das war ein bisschen die Idee, das auszusparen und zu sagen, du musst zumindest mit einem JSON-Datenschema umgehen können.
Ja.
Danach kannst du es sehr schnell und einfach meiner Meinung nach runterschreiben, was du gern hättest, die Datenschema, das Datenschema anlegen. Aber du musst dich dann nicht mit irgendwelchen Interfaces rumschlagen.
Okay. Ja.
Aber das ist ein großer Diskussionspunkt, auch bei uns intern.
Das glaube ich, Vor allem, ich finde es ja recht nett, ja, wenn du ein Projekt startest oder ein kleines überschaubares Projekt hast, ja, dass du dir das JSON dazu einfach schnell runterschreibst. Ja. Mhm. Das, was ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen kann, ist, wenn das einfach ein riesenkomplexes Ding wird, da komplett ohne GUI auszukommen in der Konfiguration, bin ich mir nicht sicher.
Ja. Ja.
Kann ich nicht sagen.
Da gibt es auch in unserer Issue Queue Ideen von Leuten, okay, die meinen, irgendeine Form von Editor wäre schon gut. Es wäre ja auch irgendwie eine Mischform interessant vielleicht, ja, dass man sagt, man sieht die Struktur, aber ab einer gewissen Detailebene kann man dann nur noch die JSON-Daten bearbeiten.
Wäre sehr interessant.
Was wir auf jeden Fall haben seit einigen Versionen, ist Variablen in diesem JSON-Dokument. Mhm. Dass wenn du zum Beispiel an 10 Stellen einen What You See is What You Get Editor hast, ja, mit der gleichen Toolbar-Konfiguration, dass man dir an einer Stelle zentral verwalten kann, aber auch in diesem JSON-Dokument, dass das alles gekapselt ist, und dann kann ich diese Variable innerhalb des Dokuments wieder verwenden.
Das ist spannend, ja.
Ja. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall immer beibehalten werden, ist die Möglichkeit, dass wenn du dieses Dokument hast, kannst du es kopieren, woanders einfügen und es läuft. Also irgendeine Form von importieren, exportieren oder sonst was, das wird es so immer geben. Und es wird nie so sein, dass du irgendwie eine Seite nachbauen musst, sage ich mal, wie das früher zum Beispiel bei Drupal der Fall war.
Ja,
okay.
Definitiv.
Ja. Wie schaut jetzt das Backend aus? Das ist ja quasi eine Webseite.
Ja. Genau, das Backend ist eine Webseite.
Wie kann ich da jetzt Verknüpfungen von verschiedenen Daten, ist das alles abgebildet als GUI?
Ja, also das ist, da versuchen wir auch uns von anderen Systemen abzuheben, sage ich mal, dass wir wirklich eine starke und komplexe GUI erlauben. Mhm. Also alle Formen von man kann Collections anlegen, die drinnen wieder Collections haben, beliebig verschachtelbar. Ich kann andere Content-Elemente referenzieren mit einem Pop-up-Editor zum Suchen und auswählen. Also da versuchen wir wirklich jetzt nicht nur diese Mini-Datenbank GUI-Wrapper, ja, den es hier und da gibt, zu sein, sondern wirklich eine gute User-Experience, okay, zu bieten. Mhm. Das ist wirklich auch das große Ziel eigentlich. Also
ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann wird es auch verwendet.
Ja, also bei uns gibt es halt, wie gesagt, also ich hätte jetzt die Site-Builder-Ebene genannt, die wir aussparen, aber eigentlich haben wir zwei primäre Zielgruppen für das System. Einerseits Developer und andererseits Content-Editors. Und die sind für uns aber beide gleich wichtig. Also es muss auch irgendwie einfach möglich sein, für die alles zu verwalten.
Okay. Wie geht es jetzt mit Binärdaten um? Also wenn ich jetzt ein Bild hochladen will?
Ja, das ist einer der häufigst gefragtesten Feature-Requests, weil wir haben das meiner Meinung nach sehr elegant gelöst. Und zwar, wir machen es einfach nicht, sondern haben eine sehr gute S3-Anbindung. Das heißt,
das ist, der liefert es dann im JSON von der API dann einfach den Link zu...
Genau. Und im Backend-Interface hast du einen wunderschönen Drag-and-Drop-Editor, wo du die Dateien hochladen kannst und sie werden direkt mit einem pre-signed Request zum S3-Storage geschickt. Das heißt, wir haben auch den ganzen Traffic nicht, den wir durch UnitedCMS durchschleusen müssen. Jetzt ist es aber so, dass recht viele Leute ein lokales Filesystem, Storage, Modul oder so weiter haben wollen.
Ja.
Und es gibt auch schon ein Contributed-Modul, das ist, glaube ich, schon ein bisschen outdated, aber ja.
Ja,
mal schauen. Okay. Also das ist jetzt, also das war auch für mich die erste spannende Open Source Erfahrung, weil das erste größere Open Source Projekt ist, das ich eigentlich gestartet habe, wo ich das Gefühl habe, das ist eine Sache, die ich nicht möchte, aber die Community und wo ich mich wohl fügen werde.
Ja. Okay.
Ja. Mach das bitte.
Ja.
Wäre gut.
Generell Authentifizierung. Ich meine, es soll ja jetzt noch nicht jeder daherkommen und meine API angreifen dürfen.
Ja. Im Moment gibt es API-Keys, die ich anlegen kann und die dann Zugriff auf die API erlauben.
Okay, und das wird dann über JSON-Token, keine Ahnung, oder wie kann ich mich da dann authentifizieren?
Na, jetzt gerade gibt es, wie gesagt, nur API-Keys, die man anlegt. Woran wir gerade arbeiten, ist eine Form von wir nennen das User Authentication, dass man wirklich pro User auf die API zugreifen kann. Mit GVTs dann, genauso.
Genau,
also
genau. JSON-Web-Tokens. JSON-Web-Tokens, so heißt es ja.
Ja,
okay. Aber das ist... Das heißt, ich kann dann auch sicher gehen, dass es quasi wirklich der Server ist, der zurückschickt. Weil das ist ja nicht unwichtig, ne? Jetzt freie ich irgendeinen Server ab. Klar, über HTTPS und keine Ahnung was, aber trotzdem wäre es halt...
Naja, für die Server-zu-Server-Kommunikation ist es mal mit dem API-Key soweit klar, wenn der private bleibt.
Ja.
Wenn ich die Gewissheit habe, dass der wirklich nur mir gehört, dann ist klar, dass ich da zugreifen kann. Ja. Aber die ganze Ebene, wo jetzt User zum Beispiel auf Daten zugreifen oder über einen Frontend und so weiter, die ist noch ein bisschen ausgespart, sage ich mal. Mhm. Da arbeiten wir entweder damit, dass es einen API-Key gibt, den wir halt für eine Website veröffentlichen, um mit Daten zuzugreifen, der aber nur lesen kann.
Okay.
Oder mit einem Proxy-Server.
Ja, der das einfach handelt.
Durch Proxy. Und das funktioniert erstaunlich gut eigentlich. Ja. Auch performancemäßig ist das eigentlich kein Problem. Ja. Und es ist immer im Apache oder Nginx eine Mini-Konfiguration und wir überlegen uns, ob wir nicht überhaupt für unsere Frontend-Projekte das so machen, weil es auch eine elegante Lösung ist für die API.
Ja.
Weil dann der Client gar
keine Vor allem kann man dann teilweise auch cachen und keine Ahnung was.
Genau. Ja. Genau, genau. Ja. Ja, und zu den Permissions.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Das ist zum Beispiel, finde ich, einer der großen Vorteile von dem JSON-Document-Schema. Wir haben keine GUI oder wir haben keine Oberfläche, wo man irgendwelche Permissions definieren kann und wo man Rollen zuweisen kann, sondern bei uns kann man Expressions eingeben. Es gibt in Symfony einfach ein Expression-Language. Und da kann man
so regular Expression oder?
Es gibt Variablen, es gibt AND, es gibt OR, es ist quasi eine Mini-Pseudoprogrammiersprache, auch mit einer regex-Funktion zum Beispiel. Und wenn die true zurückliefert, hat dieser User Zugriff. Und so kann man eigentlich sehr schnell sehr komplexe und verschachtelte Permissions definieren.
Okay. Und okay.
Blödes Beispiel jetzt, ja. Ich habe drei Content-Typen und ich will, dass einen Content-Typ die eine User-Gruppe bearbeiten darf und die anderen eine andere User-Gruppe. Wo definiere ich das dann?
In jedem Content-Type hat man Permissions, Expressions für Read, für Write, für Delete.
Und die konfiguriere ich auch in meinen initialen Settings JSON.
Die sind in dieser JSON-Datei genauso drinnen, ja. Okay. Und standardmäßig ist es so, also ich glaube, der Default-Value ist es gibt View und es gibt List, die beiden gibt es auf jeden Fall. Die sind standardmäßig so, dass jeder User, der authentifiziert ist, hat Zugriff drauf. Und alle anderen ist es so, dass alle, die vom Typ Editor sind. Das ist die Standarddefinition, aber das kann man beliebig ändern.
Okay.
Und so kannst du sagen, dieser Content-Type ist von dem User und jeder Content-Type ist nur von dieser User-Gruppe bearbeitbar. Mhm. Oder bei uns sind halt oft Beispiele, weil wir auch zum Beispiel so Community-artige Dinge bauen, oft die Frage, wer darf schreiben, wer darf erstellen, weil erstellen ist eigentlich öffentlich, aber sobald ich es mal erstellt habe, darf ich nicht mehr darauf zugreifen zum Beispiel. Mhm. Oder ich darf es erstellen und updaten, außer es ist in einem gewissen Status. Ja. Und das sind dann oft dann so Dinge, wo man mit einem klassischen CMS-Permission-Handling nicht mehr auskommt, sondern ein Plugin installieren muss oder Custom-Code schreiben muss. Und bei uns ist die Idee, dass man das durch diese Expression-Strings eigentlich recht einfach machen kann.
Okay. Weil du einfach... Aber ja. Das ist... Es gibt auch keine Plugin-Infrastruktur momentan oder wird es die auch nicht geben?
Also die Idee ist, es ist ein Standard-Symfony-Projekt. Mhm. Das heißt, man kann das beliebig in alle Richtungen erweitern im Source-Code, einfach über die Symfony-Möglichkeiten, mit Tag-Services, mit dem Service-Container, wo ich auf Sachen zugreifen und schreiben kann. Aber unsere große Idee und das ist auch die Vision ist, dass ich als Agentur zum Beispiel oder als Unternehmen kann mir das installieren und komme sehr, sehr weit nur mit der Konfiguration von diesem JSON-Schema. Mhm. Und ganz viel Business-Logik und ganz viele Möglichkeiten sind nicht in Unite-CMS, sondern wir haben auch Webhooks zum Beispiel, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir haben eine API, die sehr, sehr stark ist. Das heißt, bevor ich mir jetzt irgendeine Logik da reinprogrammiere, ist eher
die Idee, lieber woanders.
Eine Function as a Service irgendwo deployen, die zum Beispiel auf dem Webhook hört und dann was über die API reinschreibt.
Okay.
Das ist eine auch von unseren größeren Designentscheidungen von dem CMS, dass es wirklich nur um Content Management geht und es ist kein Suchserver, es ist kein weiß was ich was, sondern es geht wirklich nur darum, da drin Content zu verwalten. Ja.
Ja, Suche wäre nämlich, ja.
Genau. Also es ist eine einfache Suche mit Like möglich,
ja.
Mit beliebigen Filtern, mit End- und Or-Filtern, das funktioniert alles, aber sobald ich Richtung Boost-Parameter oder Elasticsearch oder Solr und so weiter gehen möchte, ist das nicht mit dem Scope, sondern mit dem Webhooks kann man da wunderbar eine Integration machen.
Mhm. Also stimmt, weil ich könnte sagen, okay, bei jedem Create, bei jedem Update, genau. Bei jedem Delete schicke ich einen Webhook irgendwo hin. Und der macht das dann quasi in Solr oder was auch immer.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Mhm. Das ist auch übrigens unsere Caching-Lösung. Wenn wir zum Beispiel ein Frontend-Webseitenprojekt haben auf Symfony-Basis, dann müssen wir nicht bei jedem Request, der die Seite lädt, das CMS fragen nach neuen Daten, sondern wir können sie cachen und mit einem ganz einfachen Webhook-Endpoint können wir den Cache invalidieren.
Mhm. Okay.
Was das Ganze natürlich sehr schnell macht.
Ja. Lustige Idee. Es gibt ja verschiedene Frontend-Frameworks wie React, Angular, keine Ahnung
genau.
Was. Ne? Die können ja eigentlich alle mit GraphQL in irgendeiner Art und Weise. Ne?
Das wollte ich als nächstes fragen. Also Wir haben jetzt so quasi in unserer Settings-Ding unser CMS konfiguriert, haben jetzt schon Inhalte erstellt und. Und jetzt fragt sich der Kunde dann noch immer, warum schaut das so komisch aus? Ja, weil da kommt genau. Ja nur JSON raus.
Der Kunde sieht wahrscheinlich im ersten Fall das noch gar nicht, weil unsere API ist auch nur über HTTP-Post erreichbar.
Okay.
Das heißt, auch wenn er das theoretisch mit dem API-Key irgendwie in dem Browser schaffen würde, bekommt er nur eine Method Not Allowed-Meldung.
Genau. Ja.
Also.
Gut. Ja, jetzt ist die spannende Frage, ja, und da komme ich halt auch wieder ein bisschen ins Spiel, weil ich halt wirklich der klassische Site-Builder bin. Ja. Wie schnell kann ich jetzt zu sowas, und jetzt reden wir mal nicht über Apps oder sonstige Anwendungsmöglichkeiten, wie schnell kann ich aus den Daten, die ich dort gespeichert habe, die wunderbar hinterlegt sind, wie schnell kann ich daraus wirklich ein Webprojekt bauen?
Sehr schnell.
Nächste Frage. Nein, ich meine,
Okay.
Nein, also ich komme aus der Vue.js-Welt. Also das Backend von UniteCMS ist auch bis zu einem gewissen Grad in Vue.js geschrieben. Also alle interaktiven Elemente.
Mhm.
Und da hast du genauso wie in React den Apollo-Client. Ist dir vielleicht schon untergekommen. Ja. Das ist der quasi State-of-the-Art GraphQL-Client. Der eine tiefe Integration in diese ganzen JavaScript-Frameworks hat. Und de facto kann man sich das so vorstellen, ich bin an irgendeiner Stelle, sagen wir in Vue.js, in irgendeiner Komponente, wo ich mir jetzt, sagen wir, eine News-Meldung anzeigen möchte. Dann mache ich in dieser Komponente, an dieser Stelle, schreibe ich die Abfrage gegen den Server und kann dann direkt auf die Daten zugreifen. Das heißt, das ist eine recht interessante neue Idee von GraphQL, dass man nicht mehr sagt, im Client gibt es eine Stelle, die mit der API kommuniziert, wo ich die Daten irgendwie hole und daraus irgendwelche Dokumente mache oder was weiß ich was, sondern mit GraphQL ist es halt möglich, an jeder beliebigen Stelle, direkt dort, wo ich die View baue, auf die Daten zuzugreifen. Und das ist, das funktioniert nicht für jedes Projekt. Also wir haben auch Projekte, wo wir diese klassischen API-Händler haben, der das macht, der die Daten holt und intern in einen Storage speichert. Aber grundsätzlich ist das natürlich für Projekte sehr interessant, weil du eigentlich nacheinander einfach nur das Frontend baust mit diesen JavaScript-Frameworks und eigentlich ist dann ganz egal, ob die Daten jetzt nur gemockt in einem Array sind, weil ich schreibe einfach nur an einer Stelle, direkt dort, wo ich sie brauche, die Abfrage und habe sie. Und das ist relativ interessant.
Mhm. Ich bin komplett oldschool.
Ja. Wir bauen eine JavaScript-Applikation-Webseite.
Ja. Wir bauen übrigens auch oft keine JavaScript-Applikation-Webseite, sondern wir machen viele von unseren Webseiten mit Symfony.
Ja.
Und da ist es so.
Das heißt, ihr holt so serverseitig quasi die Geschichten und liefert es dann wirklich nur das aus, was der User sehen soll.
Genau.
Weil mein Problem ist ja, wenn ich jetzt so diese React, bla, keine Ahnung was, und da kommt dieser ganze GraphQL, GraphQL-Konstrukt daher, kommen da Daten mit, die ich für die Business-Logik brauche.
Ja.
Aber die ich ja eigentlich gar nicht an den End-User exponieren will. Das heißt, in Wahrheit bekommt er viel mehr, wenn er sich einfach den Traffic anschaut und sich einfach anschaut, was kommt da daher, bekommt er viel mehr mit, was er eigentlich gar nicht wissen soll.
Ja.
Ich habe da ein gewisses Security-Problem, sage ich jetzt einmal. Ja?
Also die eine Idee ist halt, wenn man sagt, man hat Daten, die man dem User anzeigen möchte, ja. Dann ist das sehr interessant zu sagen, an der Stelle, wo ich sie anzeigen möchte, mache ich das auch. Wenn ich jetzt aber sowas habe wie, ich hole mir, weiß nicht, die letzten 10 News zum Beispiel aus meinem Unite-CMS, verknüpfe sie mit Tweets von irgendeiner Twitter-API und sonst was, dann ist das klassisch ein Fall, wo ich das serverseitig mache und dem Client dann nur noch die Daten aufbereitet gebe.
Ja.
Also wir machen das, wie gesagt, mit Symfony und da gibt es bei uns einfach einen Service, eine PHP-Klasse, die mit dem Server kommuniziert.
Also die stellt sie zur Verfügung und es ist quasi ein Symfony-Plugin oder wie
auch immer. Ja, gibt es noch nicht, aber wir verwenden jetzt intern einfach mal so eine sehr cheape Lösung, die einfach nur einen HTTP-Request lossendet. Und dann schreiben wir Twig-Files fürs Frontend und können dort auf die Daten zugreifen.
Ich liebe Twig.
Das ist ja quasi Drupal.
Ja. Genau.
Symfony und Twig ist Drupal 8. Ja.
Ja. Ohne das ganze Template-Ding.
Ja.
Ja. Für andere Projekte ist es auch so, dass wir manche Daten serverseitig holen, weil wir es damit machen zum Beispiel und andere Daten clientseitig. Mhm. Also in NerdCMS kannst du auch beliebig viele API-Keys anlegen und sagen, es gibt zum Beispiel die Rolle oder den Member-Type, so heißt das bei uns, public und den Member-Type, weiß nicht, Website, Server-Side und dann können die unterschiedliche Daten abgreifen.
Ja, okay.
Ja.
Mhm. Ich finde das, also dieses Abkoppeln vom Frontend ist finde ich extrem interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Es macht es nur für den klassischen Fall Webseite jetzt nicht unbedingt einfacher.
Nein, eh nicht.
Es kommt, glaube ich, ein bisschen auch auf die Website drauf an. Also was wir teilweise haben, sind so, ich sage jetzt mal, super durchdesignte Webseiten von einer Designagentur.
Sowieso. Von anderen Webseiten reden wir gar nicht.
Ja, genau.
Ja, also wir reden nicht von, ich habe da ein Template gekauft um 49 Euro auf Schlag mich tot und das ist jetzt meine neue Webseite und meine CI passe ich der Webseite an.
Genau, aber die schauen bei uns auf jeden Fall teilweise so aus. Große Startseite, viel zum Scrollen, viel Content hier. Eine weitere Seite mit über uns oder so oder unsere Produkte und Impressum.
Ah, okay, von dem reden wir, ja.
Also, wo eine Designagentur einfach sich genau überlegt, irgendwie eine tolle Landingpage für irgendeine Kampagne oder sonst was.
Ja, okay.
Und da hatten wir immer früher mit Drupal oder sonst was das System, das Ding ist darauf ausgelegt, dass du viele Seiten von dem gleichen Typ aufbaust. Mhm. Jetzt gibt es in dem System drei Seiten, die komplett unterschiedlich sind. Mhm. Jetzt bräuchtest du in Drupal oder sonst wo eigentlich immer so drei Content-Types mit jeweils einer Seite dazu.
Mhm.
Und da, finde ich, sind decoupled Systeme wieder interessanter.
Wo du das aber auch brauchst, oder?
Naja, zum Beispiel bei uns gibt es nicht nur Content-Types, sondern Setting-Types. Die sind genau so von der Idee her, dass man sagt, da kann ich auch Felder definieren, aber dann habe ich nicht n Instanzen davon, sondern genau eine zum Beispiel.
Mhm.
Also das ist überhaupt die Idee von UniteCMS, ich kann mir das Backend auch so zusammenbauen, dass es kein Webseiten-CMS mehr ist, sondern dass ich einfach mir...
Ich kann halt alles gleichzeitig editieren.
Dass du einen One-Pager quasi wartest.
Okay. Genau. Mhm. Oder für manche Seiten wollen wir auch gar nicht, dass der Content-Editor das Design oder das Layout der Seite ändern kann, sondern soll nur an 5 oder 6 verschiedenen Stellen Text ändern können, zum Beispiel. Mhm. Und da ist es auch wieder ein bisschen komplizierter, das mit einem klassischen CMS ihm klar zu machen, wo ist jetzt der Text, der dahin gehört.
Mhm.
Und für sowas haben wir auch UniteCMS ein bisschen gebaut.
Ich glaube, man muss auch dieses klassische Routing, also Endpoints sage ich jetzt zum Thema Webseite, also keine Ahnung, / Impressum, / bla bla bla, von dem muss man ein bisschen abkommen.
Naja, eh.
Weil,
ja. Also für mich, weil wir über Drupal auch gesprochen haben und du auch Drupal-Developer warst, für mich ist der Unterschied gar nicht so in der Denke, ja, in der Technologie natürlich schon, aber in der Denke ist der gar nicht so anders, ja, weil du erstellst im Drupal und deswegen liebe ich dieses CMS so, du erstellst einfach Inhaltstypen.
Genau.
Ja? Also du hackst nicht irgendwie einen WordPress-Blog, ja? Sondern du erstellst Inhaltstypen, du definierst Felder, die verwendest du in den unterschiedlichsten Inhalttypen wieder, wenn du möchtest. Mhm. Ja? Ist ja genau gleich.
Genau. Es ist auch, also merkt doch, finde ich, in United CMS sehr, dass wir von Drupal kommen.
Mhm. Ja.
Weil diese Idee mit den Content-Types und Feldtypen und so weiter ist genial. Es war auch spannenderweise, also
Drupal ist ja auch genial, muss man ja auch sagen. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Frage.
Der allererste Attempt von Unite CMS war eigentlich, das als Drupal-Distribution zu machen.
Mhm.
Nur sind wir damals irgendwann angestanden. Weil einerseits ist es total schwierig zu sagen, du hast eine Node in Drupal, ein Content-Element, ohne HTML-Output.
Ja.
Das ist kompliziert. Und das ganze Backend von der Menüstruktur und so weiter ist nicht so flexibel, dass man das komplett
das ist richtig, ja.
weggeben kann und etwas Eigenes setzen kann. Und wir wollten halt vor allem auch diese Setting-Types haben, wo du einfach wirklich sagen kannst, du hast nicht eine Instanzen von einem Content-Type, sondern genau eine.
Ja.
Und nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Monaten mit Drupal das zu versuchen, war dann...
Also für mich wären das in Drupal die Blöcke quasi.
Ja, genau.
Im Prinzip.
Irgendwie kriegt man es schon hin.
Man kriegt schon irgendwie hin, aber ja, es ist, man muss sich immer nachher die Hände waschen.
Genau, und damals gab es auch in Drupal noch keine. Ja, genau, das ist schon ausgedrückt.
Ist so.
Und damals gab es auch in Drupal noch gar kein GraphQL-Modul oder sonst was, das ja mittlerweile da ist.
Ja.
Das der Fubi gemacht hat, der Drupal-Developer. Und damals war halt eine Entscheidung zu sagen: Ja, wir sind jetzt schon in den ersten Wochen irgendwie immer herumhacken.
Mhm.
Und schauen wir doch mal, ob wir es nicht direkt auf Symfony aufbauen.
Mhm. Ja.
Und so ist das ein bisschen entstanden.
Okay. Spannend.
Ja.
Spannend.
Definitiv.
Aber trotzdem, eins musst du mir noch beantworten, weil du gesagt hast, schnell. Wie schnell bekomme ich wirklich, wenn ich bin Sitebuilder, verstehe ein bisschen was von Technik, also kann mir das CMS, kann mir das zusammen konfigurieren, kann meine Inhaltstypen aufbauen, meine Settings kann ich aufbauen. Wie schnell kann ich eine Custom-Website damit ausrollen?
Ja. Stell dir vor, du machst einen HTML-Prototyp von der Seite mit Dummy-Text.
Mhm.
Nur HTML und CSS und Content. Und da würde ich dann noch circa einen halben Tag draufrechnen.
Fein. Und dann ist das aber eine JavaScript-Applikation. Also dann
nicht
ich
unbedingt.
Wirklich, nicht unbedingt.
Auch wenn du es mit einem Framework wie Symfony machst, dann würdest du ja wahrscheinlich in deinem Mockup hast du dann oder in deinem HTML-Prototype hast du dann an gewissen Stellen Content, die du einfach nur durch Tweak-Befehl ersetzt und dann ist die Seite fertig. Ah. Es ist auch ein bisschen der Ansatz mehr zu sagen, man geht von einem HTML-Prototypen aus und ersetzt dann an gewissen Stellen Content, durch was es durch den Server kommt.
Mhm. Das ist spannend. Weil das ist für mich immer so das Wichtigste gewesen, als jemand, der Webseiten quasi von A bis Z verkauft und produziert. Ja, wie schnell bin ich?
Ja.
Und da war, wenn du in Drupal schnell warst, wenn du gewusst hast, was du tust, wenn du gewusst hast, welche Module sind gut, welche sind böse, dann hast du damit einfach extrem schnell Webseiten produzieren können.
Ja. Aber ich finde, in Drupal war immer auch ein bisschen das Problem, wenn man versucht hat, so anzufangen mit, man baut zuerst ein HTML-Prototype und danach macht man das in Drupal, hat man schon... Finde ich, meiner Erfahrung zumindest nicht immer verloren.
Dann verlierst du, ja klar.
Du musst es immer andersrum machen. Du musst die Content-Struktur erstellen
und dann
musst du mal anschauen, wie schaut es aus, wenn es Drupal ausliefert und dann beginnt man es anzumalen.
Und dann, richtig. Ja furchtbar.
Genau. Ja. Und ich finde eigentlich schon der schöne Weg sein, man macht zuerst diesen Prototypen und bringt den so iterativ
ist viel schöner.
In Produktion.
Ist viel schöner, ja, damit verhinderst du die Diff-Suppe.
Ja. Genau. Und das ist aber auch.
Diff-Suppe ist so 200 Diffs ineinander verschachtelt.
Ah, das ist ja nämlich eigentlich auch mehr der Ansatz von Symfony selber oder von den meisten Frameworks, die kein CMS sind, dass du eigentlich blank startest und dir selber jede Zeile HTML-Code selber schreiben musst.
Mhm.
Und das finde ich nicht schlecht eigentlich.
Ja, das ist großartig. Ich glaube, ich probiere das auch.
Aber wir haben jetzt eigentlich auch vor allem darüber geredet, decoupled oder headless mit Website.
Genau.
Ja.
Und spannend ist
ja eigentlich. Ja, das obwohl das betrifft eventuell auch Apps oder was auch immer. Jetzt kann ein Benutzer vom Frontend ein Bild hochladen.
Ja, klar.
Die Logik zum Thema, das Bild ist zu groß, falsches Format, bla, keine Ahnung was. Also ist kein, ist ein TIFF und kein JPEG oder PNG oder ich weiß nicht.
Ist ein ZMYK.
Ja, ja, lass noch ein Image Magic drüber laufen, keine Ahnung was. Das passiert ja alles im Unite nicht.
Genau.
Das muss was davor schalten. Ja. Und dann kann das vorgeschaltete Logik das Binary per Post hinschicken.
Mhm. Also nicht ein Unite CMS.
In die S3.
In den S3 Storage.
Und dann schicke ich quasi nur den Link vom S3 Storage an.
Genau. Beziehungsweise in Unite CMS
ist das finde ich wieder sehr unlustig.
Es ist ein bisschen anders gelöst.
Okay.
Also für File Storage gibt es eine einzige Spezial-API, die nicht über GraphQL läuft.
Mhm.
Das wäre auch mal zu refactoren. Aber im Grunde kannst du sagen, ich möchte eine Datei hochladen in ein vorher definiertes Image- oder File-Field und bekommst dann eine pre-signed Upload-URL zurück, ohne dass irgendwelche S3-Credentials exposed werden müssen.
Okay.
Das liefert dir Unite CMS. Danach kannst du dorthin die Datei hochladen.
Ah, ich bekomme zuerst, okay.
Ja, ja. Der ist gültig für 5 Minuten oder was auch immer.
Okay, das heißt, Unite CMS übernimmt das Bild gar nicht.
Nie. Wir haben auch eine Cloud-Variante von Unite CMS und die wird nie die Gigabyte-großen Dateien
entgegennehmen.
Hitten. Ja. Ist völlig egal. Immer nur die URL und
ja,
die.
Ja, es ist sehr schlau, nie damit anzufangen, ja.
Nein, eh.
Ja. Es ist nämlich, also File-Handling ist extrem komplex. Also Drupal hat 10 Jahre damit herumgeschissen, bis es jetzt in Drupal 8 halbwegs gut
reinbringt. Ja, es ist halbwegs gut schon. Ja.
Also, aber das war wirklich ein langer Prozess. Es ist nicht einfach. Mhm. Und jetzt gibt es gleichzeitig eine S3-Storage, auch Open-Source-Varianten davon nämlich, die extrem schnell sind, die ausfallsicher sind, die wirklich gut funktionieren.
Vor allem, die auch nicht viel kosten.
Ja, also wir verwenden zum Beispiel Minion, das ist eine Open-Source-Variante, selbst gehostet einfach. Mhm. Und man kann.
Die kann ich einfach in Unite konfigurieren und geht schon.
Genau.
Okay.
Genau. Und das ist auch die Idee. Ja. Aber ja, aber klar, natürlich, das ist nämlich auch ein großer Feature-Request von vielen Leuten, weil das ist natürlich das erste Mal, wo ich ein bisschen noch in Richtung DevOps gehe. Wo ich, wenn ich, sagen wir, unsere Cloud-Variante von Unite CMS verwende, kann ich wirklich schöne Datenstrukturen aufbauen und so weiter. Und dann möchte ich Bilder verwalten. Und dann muss ich mir auf einmal irgendwo ein S3-Storage checken, den einrichten, den
Key und Secret. Muss die Logik bauen, runterrechnen, Thumbnail, bla, keine Ahnung.
Genau. So. Ja. Ja. Und ja, und deswegen verstehe ich auch, dass das viele Leute natürlich. Ja,
auf der anderen Seite gibt es da auch wieder 1000 Tools dafür, ja, die du kaufen kannst, die du zahlen. Und
nein,
es ist ja, klar, also wenn du schon das CMS decoupled machst, ja, dann machst du das mit den Bildern, musst du so konsequent sein und das mit den Bildern und Medien und Ding und Dong auch machen.
Ja, ja. Das ist auch die Idee. Weil eben. Es gibt so viele Services. Ja. Also wir verwenden selber zum Beispiel Cloudinary sehr, sehr viel.
Ja.
Einfach weil die unglaublich viele Image Manipulations haben und Video Manipulations. Als API verfügbar, gut leistbar.
Ich schreibe mir die auf. Cloudinary?
Ja, das sind die, nicht gehört. Die auch Gesichter erkennen und so Geschichten.
Ja, das tun sie eh alle.
Das sind die Cheap-Variante von, sage ich gleich dazu, also es ist jetzt nicht so der Premium-Service, aber sehr, sehr mächtig.
Premium. Okay.
Gut. Ja.
Und das ist auch also für Suche, für Bilder, für alles Mögliche, auch teilweise für Business-Logik ist das ein bisschen die Idee, das halt nicht selber zu machen, sondern
naja.
Als eigener Service.
Ja.
Ja,
ich sehe halt schon ein bisschen ein Problem zum Thema, den Datenstand dann auf gleich zu halten. Ne? Ist halt ein Aufwand.
Ja, klar. Das ist auch nicht so trivial.
Ja, absolut.
Wenn
absolut.
Jetzt bei uns ist es so, wenn du einen Content in Unite CMS löscht mit einem File dran, wird das File auf S3 auch gelöscht zum Beispiel.
Aber das macht Unite.
Das macht Unite.
Ah, das macht Unite dann schon.
Ja.
Okay. Die Referenz hat es ja.
Die Referenz hat es ja. Und ja, für das Standard-File-Field in Unite, das wird auch unter einem Unique-Pfad abgelegt. Und das ist wirklich nur genau in diesem einen Feld verfügbar. Aber was noch fehlt zum Beispiel, was wir auch uns überlegen, wie wir das machen, wäre sowas wie einen S3-File-Picker in der Art, wo du sagen kannst, du verwendest Dateien von woanders und referenzierst sie nur, ohne dass es jetzt eine 1-zu-1-Referenz ist. Solche Sachen. Da muss ich auch sagen, also Media Handling ist noch nicht ganz weit. Für Projekte machen wir es oft so, dass wir das gar nicht in Unite machen, sondern nur die Referenz und dann liegen die Dateien auf Cloudinary oder woanders und das funktioniert so ganz gut, aber da eine generische Lösung für alle zu finden ist.
Nein, das ist ganz klar, dass das schwierig ist. Ja.
Ist auch wirklich die Frage, ob man danach suchen sollte.
Ja.
Weil in Wahrheit, wenn du und das CMS, also mit den, du legst dir zig Domains drin an und. Das Ding wirkt ja so, vielleicht auch wenn es noch vor der Version 1.0 steht, aber das Ding wirkt ja so, als wäre es ausgelegt für größere Webseiten, also für größere Portale, wo du deinen Blog hast, wo du deinen Newsfeed hast, wo du deine, keine Ahnung, deine 10 verschiedenen quasi Applikationen bedienen willst. Ja.
Mhm.
Und da ist ja in Wahrheit bei jedem Kunden oder bei ist ja das ganze Setting komplett anders. Mhm. Ja. Da ist die Frage, ob du überhaupt diese generische Media Handling-Geschichte mitliefern musst. Ja. Weil in Wahrheit schmeißt das dann sowieso jedes Mal weg und nutzt das, was der Kunde hat. Ja.
Ja, das stimmt schon.
Es Weil das, was du ja nicht machen, dass du, also was du bedienen kannst, aber wahrscheinlich nicht möchtest oder selbst bedienen möchtest, ist so quasi der Strickblock von was weiß ich was, wem. Ja.
Das ist meistens wahrscheinlich ein Overkill.
Ist ein Overkill, ja. Sondern interessanter ist eben eher schon in Richtung Enterprise wahrscheinlich, ja, zu sagen, also, du lieferst Daten an die App, du lieferst an den Blog, du hast eine About-Page, du hast irgendeine Seite für Sales, du hast das, ja, lauter unterschiedliche Abteilungen, was weiß ich was. Ja,
wir haben zwei Hauptzielgruppen eigentlich, so ein bisschen. Und die eine ist genau das, was du sagst, in einer Firma oder in einem Unternehmen oder Organisation ist einmal Unite CMS installiert und wird auf die verschiedensten Arten verwendet.
Ja.
Und Daten kann aber über Grenzen hinweg verknüpft werden.
Mhm.
Muss nicht, es kann nicht komplett getrennt sein.
Das ist das
Wichtige. Aber es ist möglich, Daten über Domain-Grenzen hinweg zu verknüpfen.
Mhm.
Und cool. Die Idee ist auch, also deswegen heißt es auch Unite, die ganze Firma, das ganze Ding. Um die Idee zu sagen, alle Daten werden gemeinsam an einem Punkt gespeichert. Das ist auch ein bisschen die Vision.
Mhm.
Und alle Dinge wie Analytics, BI, CRM und so weiter sind nur externe Services, die mit Unite CMS interagieren.
Mhm.
Da sind wir noch nicht. Es gibt auch noch keine Firma, die sagt, wir stellen um und das unsere Herzstück ist Unite CMS, aber das ist ein bisschen die Vision.
Mhm.
Und der zweite Zielgruppe, nur ganz kurz, sind jetzt klassische Agenturen, die jetzt 100.000 Projekte haben.
Und nur ein Ding warten wollen.
Und nur ein Ding warten wollen.
Ja.
Und beides ist so, ist möglich.
Okay. Rein jetzt Backend-mäßig wie kann ich da die Permissions einstellen? Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 300 Redakteure.
Ja.
Ist es sinnvoll, dass die direkt ins Unite CMS eintragen?
Ja, auf jeden Fall.
Und da kann ich sagen, okay, da gibt es die Gruppe Sport. Da gibt es da gibt es das Ressort Sport, da gibt es das Ressort Bla, ich sage jetzt mal ganz blöd, und die dürfen halt nur.
Genau, also grundsätzlich gibt es Member Types, die sind genauso wie die Content Types fieldable.
Okay.
Das heißt, ich kann auch bei jedem Member, das ist so wie es wie eine Rolle, Felder definieren.
Also ich darf. Okay, gut.
Ja. Diese Member haben noch keine API. Das ist mal geplant, dass ich auch auf User-Daten zugreifen kann Richtung Community. Derweil ist es nur intern.
Ja.
Aber in deinem Fall hättest du wahrscheinlich Redakteure, Redakteurinnen. Das ist der Member-Type. Und die haben drinnen ein Feld mit dem Ressort zum Beispiel.
Mhm.
Und dann hast du zum Beispiel News-Artikel auch in einem Ressort. Und dann kannst du eine Expression schreiben. Erstellen darf ich immer dann, wenn das Ressort meinem entspricht.
Okay.
Zum Beispiel. So ist die Idee.
Mhm.
Und jede Domain hat diese Member-Types.
Mhm.
Das heißt, und du kannst aber auch mehrere Domains haben. Das heißt, ein User, ein eingeloggter User, kann in dem einen Member-Type, in der einen Domain kann er zum Beispiel Redakteur sein, in der anderen Domain kann er Admin sein.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Okay. Das ist pro Domain unterschiedlich.
Okay.
und auch ein API-Key, zum Beispiel von einer Website oder so, kann in der einen Domain, sagen wir, nur lesen und in der anderen vielleicht aber auch
schreiben
oder ein Kontaktformular ausfüllen oder so. Genau. Und das ist die ganze Ebene Domänen. Und drüber gibt es noch Organizations. Und die sind hundertprozentig getrennt voneinander.
Okay, die sehen voneinander
gar nichts. Die sehen gar nichts. Die sind zum Beispiel in unserer Cloud-Variante ist es so,
also dass... Also das ist dann so ein wirklicher Mandant, sage ich jetzt mal.
Genau. Für, sagen wir, eine Agentur, die das selber hostet, wäre das, und wär das Mercedes und BMW.
Ja.
Zum Beispiel. Wahrscheinlich ist das bei denen nicht erlaubt, im gleichen Server zu sein, aber grundsätzlich.
Weil die das unterschreiben es nicht.
Ja. Also aber grundsätzlich sind das Getrennte oder auch.
Ich habe das selber schon erlebt bei Jung von Matt.
Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, dass ich mal so.
Na, bei Jung von Matt haben alle dicke BMWs gehabt, alle Creative Direktoren und so weiter. Dann haben sie den Kunden getauscht oder verloren und Mercedes dazu bekommen, waren sie alle angefressen.
Ja. Weil sie jetzt auf einmal Mercedes fahren mussten oder was?
Das ist alle Mercedes gefahren.
Man, die Armen.
Die Armen.
Das ist aber
beide Kunden, es ging nicht.
Nein, nicht.
Ich kann mich auch an eine Agentur-Sache erinnern, wo dann nichts auf dem Server, wo von der einen Automarke was war, durfte was mit einer anderen Automarke zu tun haben.
Ja.
Muss ich physikalisch getrennt sein. Ja. Genau, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber sagen Kunden, die nicht so direkt
Die halt so nicht in der gleichen Sparte arbeiten.
Genau. Genau. Ja. Und auch in unserer Cloud-Variante davon ist das Ganze halt einfach mal sich registriert.
Also
hat man eine eigene Organisation und...
Okay, ihr fahrt das auch wirklich so. Also es sind keine eigenen Instanzen, sondern es ist wirklich eine Instanz mit mehreren Organisationen.
Genau, das ist die Idee.
Okay.
Und über ein, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, DevOps-Thema, aber über irgendeine, ich glaube, Redshift, OpenShift, irgendeine Lösung, wird das bei uns parallel.
Okay.
Ja.
Stichwort Cloud.
Ja.
Ihr habt eine Cloud-Variante davon. Also es ist so quasi, du kannst es dir auf GitHub, kannst du dir das ganze Ding ziehen und selber betreiben.
Das ist genau, das ist exakt
gleiche Source. Was kann die Cloud-Variante, was kostet die?
Die Cloud-Variante ist gerade noch eine öffentliche Beta, die nichts kostet.
Okay.
Und ist einfach gedacht, wenn ich einfach nur Daten verwalten möchte, schnell kann ich mich dort registrieren und die Daten dort verwalten. Das Ganze soll mal starten. Wir wollten es eigentlich Anfang 2019 starten, ging sich aber nicht aus. Aber ja, die Idee ist, dass das irgendwo bei 0 Euro für eine Free-Variante, 8 Euro für irgendwas, so in dem Bereich startet.
Okay. Das ist noch gar nicht definiert.
Nein, das ist noch nicht genau definiert, aber da werden wir uns an den anderen SaaS-Lösungen orientieren.
Ja.
Das ist aber eigentlich auch nicht ganz so unser Game. Am Anfang haben wir noch mehr gedacht, dass das unser Game sein wird, aber eine große Sache habe ich noch gar nicht angesprochen. Das Ziel ist eigentlich bei größeren Projekten, dass ich mir die Admin-Ansicht von UniteCMS relativ einfach anpassen kann. Das bedeutet, dass die Übersicht über Content, die Tabelle zum Beispiel oder das Grid, ist eine Vue.js-Komponente. Die ich einfach so durch eine andere oder durch eine React-Komponente oder sonst was austauschen kann. Das bedeutet, der Plan ist, und das machen wir auch schon in Produktion, für komplexere Anwendungen, sagen wir Freigabeprozess von irgendetwas oder sonst was, bauen wir ein Custom Admin-Interface, ohne jetzt das Admin oder ohne UniteCMS hacken zu müssen. Weil es ist die Idee, dass du die Ansicht von Content, die kannst du dir Standard nehmen oder du kannst sie sehr, sehr leicht durch irgendeine JavaScript-Komponente ersetzen, egal in welcher Technologie. Und das geht dann natürlich aber nicht mehr als Cloud-Variante, sondern dafür musst du halt im Source-Code.
Ja.
Ist aber nett.
Und das ist zum Beispiel sehr interessant, weil standardmäßig hast du in einem CMS immer das Problem, du hast eine Liste, da musst du reingehen zum Bearbeiten und Speichern. Aber zum Beispiel, sagen wir, du bekommst jede Minute 10 neue Posts von irgendwas rein und musst drüber schauen und nur Ja, Nein sagen. Dann wirst du alt, wenn du jedes Mal reinklicken musst.
Also quasi moderieren.
Freigabe, moderieren.
Ja, genau.
Und was.
Ja. Und da zum Beispiel ist es halt sehr, sehr einfach möglich zu sagen.
Was?
Nix.
Was nix. Denn?
Nix. Ach so. Nein. Wir reden danach
noch. Ja. Ist okay.
Genau, und du kannst aber sehr, sehr leicht mit ein bisschen wie JS-Code oder Record oder sonst was dir eine List, also eine Ansicht bauen, die genau diese Funktion erfüllt.
Zum geliefert, ja.
Gleichzeitig hast du auch im Admin-Interface kompletten Zugriff auf die API, natürlich.
Mhm.
Und kannst deswegen mit einem Mini-View-Komponente in Wirklichkeit sagen, Freigabeprozess ja, nein. Das haben wir zum Beispiel jetzt gerade in einem Projekt gemacht und es funktioniert eigentlich so sehr gut.
Gibt es ein Content-Locking? Also wenn gerade einer bearbeitet, darf der andere...
Du hast die besten Fragen.
Ja, noch nicht leider. Naja.
Ganz ehrlich...
Schreibt das mal ganz oben auf die Liste.
Ich weiß.
Das ist wirklich wichtig.
Ich weiß. Nein, das ist eher ein Plan, beziehungsweise ist auch die Idee...
Versionierung zum Beispiel.
Versionierung gibt's schon.
Die ist voll drinnen.
Wirklich, okay.
Ich habe mir du hast dir das Demo-Video nicht angesehen.
Aber doch schon,
naja.
Aber...
Also wenn wir jetzt hier so beim Feature-Ding sind, also Multilanguage und Versionierung steht.
Okay.
Multilanguage einfach, du kannst Content mit deinem Content aus einer anderen Sprache verknüpfen als Translation.
Verknüpfen, okay.
Okay.
Ja, gut. Das heißt, du kannst bei einem Content-Type und beim Setting-Type keine Sprache oder beliebig viele Sprachen definieren, pro Content-Type.
Ja. Und muss man dann alle Sprachen ausfüllen?
Nein.
Und also es ist quasi so Lazy-Übersetzung.
Genau.
Sehr geil.
Ja. Und, aber das ist noch überhaupt nicht ausgereift.
Okay. Also. Und Sprachversionen, ja, weil das ist ja, kennt man ja von großen Webseitenprojekten, es gibt entweder so quasi das, was eigentlich nie funktioniert, nämlich 1:1 Übersetzungen einer Webseite.
Ja. Ja.
Also das funktioniert am Tag 1, wenn du die Website launchst, wenn du Glück hast.
Nein, nicht einmal dann.
Aber nicht einmal dann, ja. in 80% der Fällen. Aber die Variante, ich habe so quasi meine Hauptsprache, da habe ich meine Webseite oder meine Applikation und ich baue eine zweite Sprachversion in abgespeckter Form, da würde ich dann einfach eine andere Domain anlegen und...
Nein, das würde ich in der gleichen Domain machen.
Okay.
Die erste Sprache, also du definierst Sprache in diesem JSON wieder. Die erste Sprache ist die Hauptsprache.
Ja.
Und du kannst dann zu jeder Sprache Übersetzungen hinzufügen.
Ja, schon, aber dann bin ich ja noch immer an die gleiche Struktur quasi gebunden.
Du kannst aber auch neuen Content in dieser Sprache erstellen.
Okay.
Also du in Wirklichkeit, wenn du dir das Übersetzungsmenü von einem Content-Element anschaust, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, neuen Content in dieser Sprache erstellen. Von Deutsch auf Englisch zum Beispiel, oder bestehenden Content aus der Sprache als Übersetzung hinzufügen.
Okay. Und sehe ich dann im Backend auch irgendwie das Deutsche und kann drunter dann das Englische eingeben, sage ich jetzt einmal blöd.
Ja, ist nicht drunter, aber es ist so im Menü, siehst du dann alle Varianten, die verknüpft sind.
Aber mit den Inhalten auch. Das ist, weil es geht darum. Ja. Nicht jeder kann, okay, die meisten können Deutsch und Englisch, nicht jeder kann Deutsch und ich hatte schon den Fall.
Xhosa.
Polnisch, so, ja, Polnisch, oder ja. Keine Ahnung was. Ja. So, das heißt, ich brauche irgendein Tool, wo jemand halt Deutsch und Polnisch kann. Mhm. Das sieht den deutschen Text und schreibt einfach drunter in ein Feld die Übersetzung in Polnisch rein.
Ja, genau. Ist noch nicht. Also, okay. Das sind einfach zwei verschiedene.
Da kannst du dir dein eigenes Backend-Interface bauen.
Ja.
Ja.
Nein,
ganz einfach in React oder in Vue.
Ja. Ja. Entschuldigung. Nein, stimmt.
Ja, aber stimmt ja.
Ja, nein, klar. Also ja. Da okay. ist auch wirklich okay. Noch nicht. Also für ein Projekt arbeiten wir eher mit einem externen Übersetzungsserver, wo wir einfach die ganzen Interface-Translations dort drüber verwalten. Und ja, das ist noch überhaupt nicht weit, muss ich auch wirklich sagen. Also was du machen kannst, ist klassische Website oder App. Ja. Du hast den Inhalt auf Deutsch und möchtest den noch in Englisch, Französisch, Polnisch
haben. Genau, der ist dann einfach referenziert.
Der ist einfach referenziert, ja. Über die API kannst du zugreifen. Ja. Es muss nicht, alle Sprachen müssen nicht eingegeben sein, da gibt es keine Constraints, aber es ist jetzt nicht, noch nicht zumindest das beste Tool, um jetzt große Übersetzungen
das zu machen.
Okay. Ja. Aber das wäre auch spannend, da mal eine eigene, so eine Backend-Ansicht zu machen, Übersetzungsansicht.
Ja.
Weil was wir schon noch gemerkt haben, über die API kannst du sehr, sehr leicht coole kleine Feldtypen machen und coole Dinge machen, die kurz mit der Datenbank interagieren. Weil du einfach immer auf die API zugreifen
kannst.
Ja, cool. Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt, die hat ein bisschen einen Beigeschmack.
natürlich. Aber es ist schon, also in Wahrheit sind für mich diese Headless-CMS-Systeme ja in Wahrheit wirklich eine Reaktion. Ja, das ist eine Reaktion einfach auf diese Monolithen, die da gewachsen sind in den letzten 10 Jahren, eben wie WordPress, Joomla, Drupal und Co.
Definitiv.
Und da habe ich noch gar nicht die schlimmsten aufgezählt wahrscheinlich.
Naja.
Ja, eigentlich schon. Naja, Typo 3 also haben wir mal weggelassen.
Ja,
weil das ist wirklich, gibt es das noch?
Ja, das
ist ja wieder voll im Kommen, habe ich gehört.
Oh Gott. Ja, mir ist das auch letztens wieder untergekommen. Ich habe es verweigert.
Ja, also das ist Wahnsinn. Da merkst du, also wenn du wissen willst, wie gut es dir selbst geht, schau dir einfach mal ein aktuelles Typo 3 CMS an, wie das ausschaut. Dann merkst du, es ist alles okay. Nein, aber für mich ist das so quasi eine Reaktion auf diese ganzen Monolithen und ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch.
Ja. Ja, aber wir bieten aber auch jetzt gerade noch aktuell, also machen wir Dinge mit Drupal zum Beispiel. Ja. Weil es ist auch, es gibt da weiterhin einen Use Case und wenn du jetzt die klassische Seite hast mit 7000 gleich aussehenden Seiten zum Beispiel, dann macht Drupal durchaus Sinn.
Ja, ja.
Drupal wohlgemerkt. Nein,
also nicht WordPress.
Ja. Also ohne jetzt gegen Decoupled oder Headless CMS irgendwie zu sprechen, ich glaube schon auch, dass die anderen Sachen ihre Berechtigung haben.
Auf jeden Fall.
Vor allem, sie sind ja auch, und jetzt sage ich sicher was Falsches, aber sie sind auch ein bisschen sie sind gar nicht so ignorant, wie man glauben würde. Mhm. Ja, weil, also es gibt ja auch schon quasi Headless, Drupal.
Auf jeden Fall, das ist in Drupal gerade ganz groß, das Thema.
Es ist riesig. Okay. Ja. Weil das Ding kann halt auch natürlich
viel. Aber es ist halt auch von der Struktur her grundsätzlich, die Website ist schon im Kopf. Also es ist
natürlich, keine Frage.
Sobald das Wort CMS fällt, denken sehr viele einfach an Website.
Ja, weil wir die letzten 20 Jahre, ist vielleicht übertrieben, ja, aber fast 20 Jahre gemacht haben.
Ja. Das war auch bei uns recht lange eine Überlegung, ob wir es wirklich Unite CMS nennen, weil ich finde, es ist eine perfekte Beschreibung, es ist ein Content-Management-System und es ist kein Website-Manager oder sonst was.
Ja.
Und deswegen ist es auch der Name. So ein bisschen Reclaim CMS als Name. Aber natürlich, bei CMS denkt man immer an Website-Baukasten. Mm. Das stimmt, ist ein Problem.
Stimmt.
Ja.
Gut. Ich habe vorher kurz über PWA gesprochen.
Ja. Ich glaube, spannend wird das Ganze nämlich, also Headless oder decoupled, wenn du weggehst von der klassischen Website.
Ja, also wirklich, ja. Also in Richtung JavaScript-Framework und...
Ja, oder auch Mobile-App oder auch irgendwelche Integrationen mit anderen Systemen. Ja. Also wo du jetzt gar nicht mehr Content nur dafür stellst, dass er dann als Website dargestellt wird.
Definitiv.
Sondern auch für Frameworks wie, keine Ahnung, Ionic und sonst was.
Genau, oder auch einfach überhaupt, dass du Content anlegst, der dann nur, weil es nicht andere Prozesse irgendwo ausführt, der jetzt nie dargestellt wird, zum Beispiel.
Du kannst sagen, du kannst in Wahrheit alles drin speichern. Das ist
sicher.
Komplett wurscht. Ne?
Oder bei uns, also wir haben auch Ideen, wir leiten auch kein Projekt in die Richtung, wo du sagst, ein InDesign-Dokument wird aus den Daten aus Unite CMS generiert zum Beispiel. Du hast eine Designvorlage, Daten kommen aus dem CMS und daraus wird dann zum Beispiel ein Buch oder eine Broschüre. Mhm. Oder ein Sketch-Plugin, Design-Software. Ja. Du kannst quasi, wenn du sagen wir, du hast eine News-Seite mit den Artikeln und du möchtest eine neue News-Seite designen, dann kannst du auf den aktuellen Bestand zugreifen und mit den Live-Daten designen. Spannende neue Möglichkeit.
Ist kein Lorem Ipsum mehr.
Genau, sondern echten Daten.
Also du hast in einem Sketch, in einem XD und so weiter, hast du mittlerweile JSON-Importer, wo du sowas abgreifen kannst.
Genau.
Das funktioniert am Ende vom Tag zwar nicht.
Naja.
Das sind auch bei uns immer nur so, also da blicken wir gerne hin. Ja. Noch kein Projekt in die Richtung gemacht, vielleicht dazu.
Das Problem ist, dass die Design-Tools halt auch nicht wirklich noch, es wird kommen, aber noch nicht so hundertprozentig flexibel sind wie eine Website, wie eine umgesetzte Website. Das ist wunderbar, dass du dir die JSON-Daten ziehen kannst, aber irgendwo bricht dir das Ding dann auseinander im Design meistens.
Ja.
Leider. Aber in 2-3 Jahren sind wir...
Genau, aber da gibt es, glaube ich, viele spannende Möglichkeiten. Oder wir machen jetzt lustigerweise, also nicht ich, aber Leute in meiner Firma machen Banner wieder, wie früher.
Das ist groß im Kommen.
Nein.
Ja,
GIF
ja.
Oder was?
Hat man 5 Banner. Und da ist halt natürlich auch urviel Potenzial, weil du hast 70 Varianten von einem Banner, wo sich nur Text und sonst was ändert.
Ja.
Und da ein System zu haben, wo du den Content hinterverwaltest.
Ja, wunderbar, ja.
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 Ja, unendliche Möglichkeiten. Aber PWA wollten wir noch kurz reden.
PWA wollten wir noch kurz reden.
Ich bin ein PWA-Nackerbatzel.
Ich auch.
Und ich habe das Wort gerade erfunden.
Was PWA-Nackerbatzel?
Das hat es vorher, glaube ich, noch nicht gegeben. Für mich, also ich denke in den letzten Tagen gerade drüber nach.
Sagen wir mal, was es ist, Progressive Web
App. Progressive Web App.
Ja.
Was auch immer das heißt. Und das ist genau das, was mich interessiert. Was heißt das wirklich? Und ab wann ist eine PWA oder eine Website eine PWA und wann ist es nicht? Und wann quasi bin ich einfach nur ein Mistviech und nutze irgendwelche PWA-Features, die der Chrome irgendwie zur Verfügung stellt. Stichwort zum Homescreen hinzufügen, installieren. Aber es ist in Wahrheit trotzdem nur eine normale Website und keine echte PWA.
Ich glaube, das Problem ist, dass der Begriff nicht wirklich definiert ist. Es ist halt ein Marketingbegriff von Google.
Ja.
Und es gibt, glaube ich, einen Katalog mit PWA-Feature.
Mhm.
Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, wann ist es das?
Ja. Was braucht es minimal für eine PWA? Ein Manifest, JSON, danke, fertig, oder?
Ja.
Also ich finde das Interessante ist...
Für Lighthouse, ja.
Ja.
Ich finde das Interessante ist ja der Distributionsweg. Dass du nicht mehr sagst, du hast einen App-Store, sondern du lädst dir eine Website runter und installierst sie dir.
Definitiv.
Und so wie ich das zumindest verwende, auch wenn ich versuche, eine PWA zu verkaufen oder einfach mit Kunden über das Thema rede, ist es das eigentlich das Feature. Weil ob es dann im Endeffekt, wie viel, ob es jetzt wirklich einen Service-Worker hat, wie viel es dann offline und online macht und so weiter, eh wichtig und so weiter, aber eigentlich ist mal die Grundidee, oft zu sagen, brauchen wir eine richtige native App oder reicht eine PWA? Und da geht es eigentlich vor allem um den Distributionsweg.
Ja, noch. Ich gebe dir recht, aber noch ist ja das Problem, dass du ja mit der PWA nicht im iOS App Store bist.
Nein, aber im Android App Store
auch nicht. Im Android App Store auch noch nicht wirklich. Du bist aber
im Windows 10 Desktop
App Store. Und der geht wie Hölle. Ich glaube schon.
Ich glaube, das ist der einzige Store der PWS-Liste.
Wie pervers ist denn das? Na gut, wir.
Ja, gut, ja. Nein, aber Fakt ist, also Fakt, ja. Es ist anzunehmen, dass das Android da bald nachgeben wird oder aufmachen wird, ja. Und auf irgendeine Art und Weise PWAs gescheit gesucht werden können und eben dieser Fokus von der echten nativen App, weiß ich nicht, ein bisschen weggeht, weil, wenn man ehrlich ist, es gibt so viele native Apps, die keine nativen Apps sind, die einfach eine blöde Webview aufmachen und eine responsive Site darstellen.
Ja.
Und da will man dagegen arbeiten und das ist auch gut so. Ja. Aber das Problem ist, also quasi wenn ich muss meine iOS-App oder meine Android-App weiterhin haben, wenn meine PWA nicht in diesen blöden Stores ist.
Ja, das Problem ist ein bisschen, wie man es verbreitet.
Ja.
Und der Android ist ja mittlerweile, glaube ich, so, dass wenn du öfters auf eine Seite gehst und dir eine PWA ist, dann bekommst du das irgendwann vorgeschlagen, oder?
Genau.
Aber das ist auch nicht
sogar beim ersten Mal sogar schon. Wenn du im Chrome auf eine Website gehst und die ist, das ist eine PWA, dann geht unten so ein kleiner Banner auf, wo steht, Webseite installieren quasi.
Also es ist natürlich sehr verlockt, weil du hast dann eine App, die statt 100 Megabyte 100 Kilobyte hat, im besten Fall.
Ja.
Ein bisschen mehr schon, aber...
Na und es ist viel ehrlicher, weil es ist eine Web-App, es ist eine Webseite. Und sie
funktionieren verdammt gut,
ja.
Aber ich weiß auch nicht, ob das... das Problem ist zum Beispiel bei Apple auf jeden Fall, die haben schon den App Store, das ist schon ein Ding natürlich.
Ja.
Für Kontrolle auch, also auch im besten Sinne des Wortes, dass nichts... Schädliches kommt, aber auch natürlich für Einnahmen. Und deswegen frage ich mich, ob PWAs so bald wirklich ein großes Thema werden. iOS 12.2, nein, irgendwie so in die Richtung ist diese Woche rausgekommen, mit ziemlich verbessertem PWA-Support, was ein gutes Zeichen ist. Aber ich finde, es ist noch immer sehr ungewiss eigentlich.
Ja, die große Frage ist halt, ich glaube, wenn Apple die ganzen nativen Apps, die gratis sind, also nehmen wir jetzt nur mal alle nativen Apps, die gratis sind, die in Wahrheit nur eine Webview sind, wenn die loswerden aus ihren App-Stores, glaube ich, sind die gar nicht so unhappy. Ja?
Mhm.
Weil die sparen sich extrem viel an Reviews, an Dingen, an was weiß der Teufel.
Die lassen sie sich ja auch bezahlen.
Ja, das stimmt. Du brauchst den Developer-Account.
Das stimmt, aber den Developer-Account, den kassieren sie trotzdem noch, wenn sie eine PWA hast. Das kriegen die hin.
Das stimmt.
Ja, das schaffen die schon. Aber sie ersparen sich halt, glaube ich, schon relativ viel. Ja?
Ja.
Und die PWA, die kostenpflichtig ist, ja,
müsste mit MPP laufen.
Ja, da müssen sie mal ein Modell dazu erfinden, weil das, glaube ich, gibt es noch nicht. Ja, kostenpflichtige PWAs.
Ja, sie müssten einfach den, also was jetzt auch gerade schon im Store funktioniert, ist diese In-App-Käufe.
Ja.
Da müssten sie einfach eine starke an den WebKit oder Safari gebundene API anbieten, über den bezahlt. Also irgendwie so.
Ich glaube, ja, dann produzierst du aber trotzdem wieder mehr oder weniger dediziert für iOS PWA.
Ja, das stimmt. Naja, aber es gibt einen Webstandard für
PWA. Es gibt einen Webstandard, genau.
Ja. Ich glaube aber eher, also vielleicht bin ich auch ein naiver Apple-User, aber dass grundsätzlich schon die Idee ist, durch den App Store die Kontrolle zu haben, was aufs iPhone kommt.
Natürlich ist das nicht unwichtig, glaube ich.
Ja. Und nicht nur Verwertungsgedanken hinterstecken, sondern auch dem User das Gefühl zu geben, da kann nichts Falsches draufkommen.
Ja, das stimmt schon. Trotzdem finde ich PWAs nicht unlustig, weil ich gewisse Dinge anbieten kann, die ich halt über eine normale Webseite so nicht anbieten kann. Und ich habe jetzt für T-Keller angefangen, schon von langer Zeit eine PWA zu schreiben, die ist noch nicht öffentlich. Quasi einen Botcatcher für T-Keller zu machen. Wo ich mir quasi die MP3-Files runterladen kann. Ich bekomme mehr oder weniger eine Notification, wenn eine neue Folge da ist. Und
ja, das ist spannend.
Brauch keine App mehr programmieren. Ne?
Ja, ich meine, als Developer musst du eigentlich seit 5, 6 Jahren oder noch länger keine App mehr programmieren, sondern du machst eine Website, nimmst dir einen Cordova, PhoneGap, JavaScript-Wrapper für diese Geschichten und den letzten Schritt, da gibt es auch schon Services, die dir das in den App Store bringen. Also
ja.
Die Developer Experience, glaube ich, macht gar nicht so den Unterschied, weil auch in Richtung React Native zum Beispiel, wo du ja mit Webtechnologien wirklich native Sachen machst oder auch mit Flutter oder so, gibt es ja viele neue
Möglichkeiten. Flutter ist furchtbar.
Auf jeden Fall gibt es viele neue Möglichkeiten.
Ja, aber Flutter ist furchtbar.
Ich finde, es ist... Ich hab's noch nie verwendet, muss ich dazu sagen.
Aber es schaut alles gleich aus.
Ja, das ist die Idee.
Ja, aber das ist ja keine Idee. Weißt, also es nimmt bei der PWA, das Ding kann ausschauen, wie ich will.
Das stimmt, aber ich finde, es ist weniger die Developer Experience, es ist mehr die User Experience, die gewinnt. Du hast nicht mehr den App Store und sonst was, sondern...
Das stimmt schon. Also bei der ID-Keller-Geschichte, die ich angefangen habe, geht es ja einfach darum, ich habe einen gewissen User-State, den habe ich aber nirgends irgendwie zentral gespeichert, das interessiert mich gar nicht.
Mhm.
Ich kann komplett davon ausgehen, ohne jetzt wirklich eine native App zu schreiben. Natürlich könnte ich das mit PhoneGap auch, weil dann kann ich eine SQLite-Datenbank anlegen. Das geht ja alles. Ja. Nur damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Jetzt habe ich einfach in meiner PWE, mein Local Storage oder wie auch immer das Ding heißt, schreibt einfach rein, okay, ich brauche nicht mal reinschreiben, ich brauche nur schauen, ist das File da oder nicht.
Ja.
Ja,
und so Dinge wie Background-Download oder
das geht
Push-Notification.
Das geht alles.
Unter Android.
Ich bin halt eher auf der Android-Seite.
Ja.
Aber ich finde es nicht unlustig, ich finde es nur schade, wie Google damit rauskommen ist auf irgendeiner Google.io oder sowas. Ist das passiert vor 2 oder 3 Jahren, kann das sein? 3 Jahren?
Ja.
Wahrscheinlich schon.
Irgend sowas in der Größenordnung. Und danach ist nicht mehr viel passiert. Also wirklich gepusht haben sie das Thema meiner Meinung nach nicht.
Eigentlich nicht, ja.
Ja.
Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht so ein, keine Ahnung, welche Services haben sie alle abgedreht?
Naja, vor allem 2 Jahre später sind sie mit der Geschichte gekommen, die meiner Meinung nach auch nicht wirklich da ist, dass du Apps nur teilweise runterlädst.
Stimmt, ja. Das hat es ja auch gegeben.
Was war das?
Dass du bist, angenommen, du bist auf einer Website, genau. Bist in irgendeinem Checkout-Prozess, du kaufst irgendwas, ja, und so quasi die ganze Kauf-Experience, die hast du ja schon als Developer oder als App-Betreiber hast du ja die schon in deiner App. Ja? Mhm. Und da hast du dann nativen Zugriff auf den Fingerprint, auf Apple Pay, auf Schlag mich tot, auf was, nicht Apple Pay, sondern ja, Google Pay, Google Pay wie auch immer das alles heißt. Ja. Ja? Und die Geschichte war die, dass du dann, dass du deine App so aufbaust, ja, dass du dem User nur einen State aus dieser App oder eine View aus dieser App schickst, temporär. Ja. Die App installiert sich quasi binnen einer Sekunde bei dir, nur dieser eine kleine Teil und nicht die ganzen 100 Megabyte. Ja. Mhm. Der macht dort seinen Checkout-Prozess, ja, und ist fertig und dann verwirfst du diese App, die du lokal kurz gehabt hast. Ja.
Aber ich glaube, das ist ein großes User-Experience-Problem.
Ja.
Das jemandem beizubringen.
Ja.
Ja. Dass er jetzt quasi, okay, ich habe zwar alles meinen Warenkorb und der Warenkorb ist quasi jetzt auf meinem Handy. Ja. Und ich kann damit herumlaufen und zwei Tage später klicke ich auf ein Icon und kann da quasi kaufen. Macht User Experience mäßig, ist es schwierig zu behirnen, warum?
Das Problem ist, dass der normale User ja noch an dem Punkt ist, dass alles, was auf einem Homescreen herumliegt, ist eine App.
Ja.
Punkt.
Ja.
Ja.
Ist auch okay aus User-Sicht, finde ich.
Na, absolut.
Aus seiner Sicht, er muss sich ja auch nicht damit beschäftigen, ob das jetzt eine PWA ist oder ob das eine ganze native App ist oder sonst was. Es ist mir wurscht.
Ja,
gut so, finde ich.
Ja, ich bin mir dann, ich bin auch kein typischer User.
Nein, mein größtes Problem mit dem typischen User ist, dass der typische User sich auf seinem Telefon in Apps bewegt. Ja. Für mich ist das zentrale Element, und da bist du wahrscheinlich auch bei mir und du auch, das zentrale Element auf meinem Telefon ist der verdammte Browser.
Ja,
ja. Das ist auch mit Chrome OS war immer schon
eine gute Idee. Ja, aber das ist, da sind wir Ausnahmen.
Ja, ich glaube.
Sind wir große, große Ausnahmen.
Ja.
Ich glaube, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren, ist einfach, wie massiv besser Webtechnologien geworden sind.
Ja.
Oh, Performance-Möglichkeiten und sonst was. Und also das, was du zum Beispiel mit einem Ionic-Framework jetzt gerade an Animations-Performance hinkriegst,
ja. Wahnsinn.
Das war vor Jahren nativ schwierig.
Ja. Ja.
Und ja. Ich glaube, das ist einfach ein Trend. Ich
kann verdammte SVGs anzeigen.
Ja, verrückt. Du kannst SVGs mit,
nicht.
Mit. Doch.
Schon?
Also SVGs nein. Anzeigen?
Nein, aber iOS
nativ.
Achso, nativ weiß ich nicht. Ich
habe nie.
Nein. Genau, das ist
ich Punkt. Bin die Generation.
Ich habe 3X.
Ich hab vor 5 Jahren habe ich eine native App gebaut. Ja.
Aber ich bin die PhoneGap-Generation. Ich habe eine einzige iOS-App.
Ja. Nein, ich bin überhaupt der Perversling hier.
Ja, gut, du bist noch immer auf Flash unterwegs.
Du, ich hab drei Apps gebaut, wobei eine ein bisschen größer. Ja, und die habe ich mit Flex gebaut. Ja.
Mhm.
Und habe dann einfach auf Export gedrückt, habe meine iOS-App hochgeladen in den App Store, meine Android-App hochgeladen in den Google Play Store. Und die Dinger laufen bis heute und sie laufen schnell und gut und stabil. Ja. Ist großartig, ohne dass ich irgendwie einen Zwischencode für den oder den schreiben muss. Ja.
Das ist eh cool. Ich finde auch überhaupt die Idee zu sagen, du schreibst eine App einmal und du deployst sie überall.
Und das ist übrigens eine Phone- und Tablet-App. Also die hat
responsive.
Sogar, die ist sogar voll responsive.
Nicht gleich.
Ja. Und die läuft sogar unter Windows.
Edge.
Die läuft als eher.
Also okay.
Ja, das ist wirklich schon. Hakerl drunter ist erledigt, keine Frage. Ja. Obwohl es heute noch immer geht, aber also diese nativen Apps machen schon Sinn, wenn du native Dinge wirklich ausnutzen willst. Ja, wenn du voll auf der GPU hängst oder sonst was,
ja,
dann
aber jedes Jahr kommen neue HTML5 APIs dazu,
ja.
Die dir Zugriff auf die Hardware direkt geben, die genauso schnell sind, WebGL.
Ja.
Also da macht es keinen Unterschied mehr. Ich habe das Gefühl, also von Apple ist der App Store, das weiß man ja auch, eine große Einnahmequelle.
Natürlich.
Und da ist natürlich auch die Frage, ob sie den loswerden oder nicht. Und gleichzeitig, was ich vorher schon gesagt habe, ist es auch eine neue Art, um Zugriff einzuschränken.
Mhm.
Das, was sie auch bei macOS versuchen, dass du einfach nur noch zertifizierte Apps installieren kannst. Ein Fluch und ein Segen. Ich würde mal sagen, für den normalen User ein Segen.
Für den Developer der größte Fluch überhaupt. Ja. Also jeder, der schon mal einmal im Jahr sein scheiß Zertifikat erneuert hat und ein neues Provisioning da und Dings dort.
Super. Ja. Aber gleichzeitig werden halt Webseiten, die können mittlerweile schon fast alles, was du mit einer nativen App machen kannst. Auch im Gaming-Bereich ist es schon möglich teilweise.
Ja, ja.
Nein, da fragt man sich dann schon noch.
Ich bin voll bei dir. Also jedes Mal, wenn ich, muss man auch dazu sagen, die Tools werden immer besser, aber wenn du siehst, wie jemand ein Custom-User-Interface für eine native App umsetzt und ich stehe daneben und denke an mein CSS und an mein HTML und die Möglichkeiten, die ich damit habe. Das sind ja Jahrhunderte dazwischen.
Ja, ja.
Der sitzt da mit irgendwelchen Steinzeitwerkzeugen, und ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, Raketentechnologie.
Ja, auf jeden Fall. Auch
CSS gegen native Apps waren wir gerade.
Ich kann mich nur an Uni-Projekt erinnern, das war mit Qt, hat das, glaube ich, geheißen. Mhm. Dieses C++ User Interface Framework. Und es war damals absurd, für so einen Border CSS eine Zeile, dass man da herumgetan hat.
Ja.
Da hat man das Gefühl gehabt, man programmiert direkt auf der Grafikkarte.
Ja, ungefähr. Ja. Ist ja mehr oder weniger so.
Ja. Ja, und wenn du heute denkst, also gerade CSS mit aktuellen Technologien wie Grid oder CSS Custom Properties.
Ja, oder Flexbox oder so. Ja.
Ja. Irre, was da
Flex, allein Flexbox war schon ein Wahnsinn eigentlich.
Ja. Und Grid ist.
Und Grid ist sowieso.
Table war schon ein Wahnsinn. Einfach ein Table-Layout.
Ja,
da ging auch schon viel.
Ja,
da ging
auch schon vor 10 Jahren.
Aber,
da ging auch schon. Der zeigt das heute einem iOS-Developer.
Ja, das stimmt.
Der wird neidisch. Ja.
Stimmt.
Ja, es ist so.
Ja, da hatten wir auch noch nichts GIF. Ne?
Ja, das hat der iOS-Developer heute. Ja. Nein, es ist schon arg.
Ja.
Aber vielleicht ist auch die Lösung, dass du bei Apple in ein paar Jahren zahlen musst dafür, dass deine Domain, Top-Level Domain,
wahrscheinlich
als PWA-Installationsquelle akzeptiert wird.
Kann doch sein.
Und dann testen sie es vielleicht auch von mir aus, schicken sich einen Prozess durch, aber allein das Update, also ich habe ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang habe ich eine App gemaintained.
Mhm.
Und allein das jedes Mal in den App Store anzureichen, das ist ja verrückt. Teilweise für die kleinsten Änderungen.
Und dann nämlich schnell mal schauen, wie zurzeit, dann gibt es ja Webseiten, wie schnell die Freigaben denn zurzeit funktionieren. Ja,
genau.
Ja? Also wie so die durchschnittliche Freigabe ist. So, das ist irre. Dann sitzt du da, zitterst, weil der Kunde hat eine Pressekonferenz. Ja? Und du hoffst, dass diese Idioten
es doch in 4 Wochen schaffen.
Ja,
ich weiß,
Und ich habe vor Jahren schon mal, da gab es PWAs noch gar nicht, ein Autorennspiel für die Formel 1. Da war ich Subcontractor für irgendwen und irgendwie, bla bla bla, ging es darum, so ein Autorennen, also so ein Quiz zu haben.
Okay.
Und ich habe mich halt damals, ich mache das. Und habe mich dann gefragt, wie mache ich das eigentlich? Und habe das dann als Website gemacht. Mhm. Und habe dann einfach lang gesucht, bis ich einen Kiosk-Browser finde für iPads, der dir einfach nur die Seite anzeigt. Und wenn er Internet-Connection hat, schaut, ob er eine neue Version bekommt und ansonsten alles im Cache hat.
Mhm.
Also ungefähr das, was so ein Service-Worker bei PWAs macht.
Genau.
Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Einfach die App hat einfach super funktioniert und in dem Moment, wo es eine Internet-Connection gab, hat er geschaut, gibt es eine neue Version am Server, hat sich alles nur runtergeladen, wenn nicht, hat es trotzdem weiter funktioniert.
Okay.
Und da neue Dinge zu deployen oder Bugs zu fixen, war so easy. Einfach ein Git pushen, das war's.
Und das haben sie zugelassen?
Ja, die haben das in solche irgendwelche Ständer eingebaut, die dann bei dieser Formel 1 rumgestanden sind in dem VIP-Bereich.
Nein, ich meine, das hat Apple zugelassen.
Nein, das war nur eine lokale Installation.
Das
konntest einstellen, welche geladen wird.
Cool.
Ja. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie schnell man eigentlich so eine App, also eine Pseudo-App, deployen kann.
Absolut.
Ohne App Store.
Absolut. Ja. Gut. Jetzt machen wir noch kurz irgendwie so Zukunftsvision, Headless, Decoupled CMS.
Ja, großes Passwort ist natürlich, noch ein Passwort, IoT, klarerweise.
IoT, produzieren. Das habe ich noch gar nicht gedacht.
Wie cool wäre es denn, wenn du die News als Samsung auch auf deinem Kühlschrank anzeigen kannst, nicht auf der Website?
Mhm.
Oder so. Aber ja, das ist natürlich ein Thema.
Ja.
Also auch digitale Außenwerbung.
Mhm.
Da versuchen wir gerade ein erstes Projekt irgendwie zu kriegen.
Also wirklich so signage-mäßig irgendwie Touchscreen-Werbung, keine Ahnung.
Ja, genau. Es muss auch nicht mal Touch sein. Es
ja, kann ja, nein.
Also du kannst, also die Gewiste hat ja teilweise so digitale Plakatständer, wo du zumindest auf so ein paar Sensorendaten zugreifen kannst und so.
Steht und wer davor oder steht er nicht davor?
Oder auch nur Uhrzeit, Location, ja, Wetter, blablabla.
Ja.
Also Wetter einfach über eine API.
Ja,
aber,
klar. Ja.
Das wäre natürlich schon noch spannend, wenn man sagt, man hat, sagen wir, im klassischen Bannergeschäft in 5 Jahren nicht mehr 300 mal 300 irgendwas, sondern auch digitale Außenfläche mit User-Interaktion.
Ja, ja.
Das bietet natürlich neue Möglichkeiten.
Mhm.
Wird dann wahrscheinlich de facto trotzdem eine Website sein?
Womöglich eh.
Ja, hoffentlich.
Aber nicht wahrscheinlich auf dem Server, sondern wahrscheinlich decoupled.
Ja.
Kann man sich vorstellen.
Ja. Ja. Gibt es viele Konkurrenten zu dem Unite CMS?
Ja.
Also es gibt das Neos, glaube ich, oder wie das heißt?
Genau. Also
oder Neo, glaube ich. Also ich weiß es jetzt gar nicht auswendig.
Direkte Konkurrenz ist eigentlich Graph CMS.
Okay.
Mhm. Das ist proprietär und bietet eine GraphQL API mit einem Headless CMS. Und Contentful in Deutschland, eine recht große Firma.
Contentful, stimmt, ja.
Und noch ein paar. Was wir aber gemerkt haben, oder was unser Pitch ist ein bisschen, ist die Open-Source-Variante.
Ja.
Weil wir merken selber bei vielen Projekten, okay, jetzt wäre es sinnvoll, eine eigene View zu bauen zum Beispiel. Oder jetzt wäre es sinnvoll, da einen eigenen Symfony-Voter zu schreiben, der irgendwas permission-mäßig abcheckt zusätzlich. Und da ist für uns natürlich sehr, sehr leicht zu sagen, jetzt nehmen wir haben das bis jetzt in der Cloud gehabt, aber jetzt nehmen wir das Ganze und machen es einfach in einer eigenen Instanz und können den Code erweitern.
Ja.
Ja.
Und das fließt alles, was ihr momentan produziert, in die Open-Source-Variante rein oder habt ihr Sachen?
Fast alles. Das Einzige, was noch nicht reinfließt, ist ein spezielles User-Modul, das Usern Zugriff auf die API gibt. Das ist aber noch zu speziell.
Okay.
Da planen wir eine Open-Source-Variante davon, aber das ist jetzt gerade noch zu speziell.
Generell usermäßig gibt es irgendwie Anbindungen an Active Directory, LDAP, keine Ahnung.
Auch noch nicht, aber
ja.
Soll alles kommen.
Ja, ja. Okay.
Und was wir schon noch merken, ist, das Gute ist, dass wir auf der Basis von Symfony auf sehr viel zugreifen können.
Ja klar, da gibt es ja schon relativ viel.
Also es ist nicht from scratch oder so. Ich glaube nicht, dieses Neos CMS ist from scratch, soviel ich weiß.
Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nur ein paar angesehen.
Aber ja, aber da also gerade auch zum Beispiel dass das Ganze Richtung MariaDB und Postgres und so weiter portiert werden kann, da hoffen wir, dass das bald kommt, ohne dass wir was dazu tun
großartig
müssen.
Großartig tun müssen, ja.
Ja.
Okay. Also genau. Liebe Symfony-Community, ein bisschen Gas geben in die Richtung.
Genau, genau. Die ist ja jetzt in Wien neu gegründet. Es gab seit 5 Jahren das erste Meetup wieder und ja.
Ja, weil ich würde sagen, ich glaube, wir müssen noch eine richtige Stellung machen.
Oi, was haben wir denn verzapft?
Ja, na, nichts Großartiges eigentlich. Es geht nur darum, ich glaube, wir haben gesagt, dass der Herr Juncker Ratspräsident ist. Was nicht stimmt, weil er ist Kommissionspräsident. Ja.
Ja, wie sind wir denn darauf gekommen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, du warst das.
Ja, aber ich weiß, dass er Kommissionspräsident ist.
Ja, aber ich glaube, du bist Ratspräsident.
Na, das kann durchaus sein. Na, dann entschuldige ich mich.
Ja, deswegen wollte ich mich auch entschuldigen. Wir wollen da keine, nicht noch zum ganzen Brexit-Chaos auch Ratschluss-Chaos auslösen.
Kurze Order!
Ja, ja. Aber ich glaube, sonst.
Sonst? Ja, spannend, das Thema.
Definitiv, ja. Definitiv.
Vielen Dank.
Ja, mal schauen, wohin das führt. Also bei uns ist auch jetzt gerade noch viel ausprobieren.
Ja.
Erste Projekte, aber vieles noch mal schauen.
Nein, ich finde es cool und vor allem, ich finde den Plan auch sehr schön und ich habe das auch wirklich sehr lang gelebt und auch gut davon gelebt, muss ich sagen, Open Source Systeme zu nutzen, ja, und dann halt wirklich das Service zu verkaufen. Ja, falls du mehr willst, falls du oder so quasi das Ganze einzurichten, zu erweitern, schlüsselfertig zu übergeben, das ist das, was die Kunden dann schätzen. Ja,
ja, glaube ich auch.
Und wenn du eine Community um das Ding aufbauen kannst, großartig.
Absolut. Großartig.
Absolut. Ja. Absolut. Guter Plan.
Ja, das wäre der Wunsch, dass das natürlich von 120 GitHub Stars auf 1000 geht und dass das natürlich mehr Leute verwenden.
Ja, ich klicke mir da mal so ein Ding. Ich schaue mir das mal genauer an.
Ich habe es schon mal installiert.
Tja, nicht so schlecht.
Ja. Immerhin.
Immerhin.
Ja, ich bin zwar kein Composer-Fan, aber...
ja, ohne ist schwierig in der PHP-Welt.
Ich weiß, ja. Leider. Ja.
Aber es gibt eine Docker...
Ja, ich bin auch kein Docker-Fan. Aber...
Okay.
Aber ich bin einfach zu alt.
Tut mir leid.
Ich bin einfach zu alt für diese ganzen Sachen.
Ja, also dieses, du tippst eine Zeile ein und tausend Dinge passieren.
Ja, weißt du, so die, diese Konsolen-Magic.
Ja. Alles sind die
Black Hats. Wenn ich dann nicht weiß, was es tut, macht es mich ein bisschen fertig. Ja. Aber egal, das ist halt meine Einstellung. Ja.
Ja.
Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Wir machen daraus ein IT-Killer-Spezial.
Das ist gut.
Würde ich sagen, oder?
Ja.
Das macht Sinn.
Das war sehr spezial.
Und ja, bis zum nächsten Mal in einem Monat.
Ja, und wir sollten das vielleicht in einem halben Jahr mal wiederholen.
Bei der Nummer 50.
Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja.
Ja. Ja. Der Uli wird contributen bis zum Umfallen.
Genau. Ja.
Sehr gut.
Ja. Ich brauche schon noch ein Frontend.
Ja, dazu. Genau.
Ich brauche den Kopf.
Genau. Passt. Gut. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Ich spiele das Outro und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Danke.